Aber was es eigentlich heißt, Regie zu führen, dass es wirklich ein brutal harter Job ist, ja. Du Verantwortung hast über Millionenbeträge, du kriegst von allen Seiten einen auf die Fresse, ja. Du hast so eigentlich nichts anderes bist als eine Nutte für einen Sender. Das ist einfach so. Und deine Kreativität so hart eingeschränkt bist und das wirklich reine Fleißarbeit bist. Und die Regisseure in Deutschland oder auch sonst irgendwas, die wirklich sich kreativ entfalten können. Ja, das ist ein ganz, ganz harter, steiniger Weg.
Ja, ich habe mich mit meinem Schauspielschulleiter fast geprügelt. Ich wollte ihn auf die Schnauze hauen, er ist aber rückwärts vom Stuhl gefallen, somit habe ich ihn nicht getroffen. Und danach war ein Loch in der Schauspieltür drin. Und danach, witzigerweise, hatten wir ein bombastisches Verhältnis. Wirklich bombastisch, weil dann war einmal dieser Bann gebrochen, worum es hier wirklich geht.
So, Freunde, ja, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Und heute habe ich die ganz, ganz große Freude, einen ganz besonderen Menschen hier begrüßen zu dürfen. Nämlich, jetzt muss ich gucken, dass ich es zusammenkriege, den Schauspieler, den Filmemacher und Produzenten und noch Landwirten. Landwirt. Friedrich. Drehbuchautor auch noch. Friedrich Bochröder, herzlich willkommen.
Ja, hi, schön, dass ich hier bin.
Ja, sehr gerne. Ja, das war natürlich eine ganze Menge. Ich habe es nicht ganz zusammenbekommen, aber das spricht auch so ein bisschen dafür, dass natürlich dein Werdegang sehr vielfältig ist. Und das ist auch so ein bisschen der Grund, warum wir heute zusammensitzen, weil du bist ja, wenn man so sagt, in eine Landwirtfamilie geboren worden, wenn man das richtig sieht, oder?
Ja, genau. Also ich bin auf landwirtschaftlichen Betrieb in Düren groß geworden mit vier Brüdern. Und ja, wie das halt auf einem landwirtschaftlichen Betrieb ist, so wirst halt ganz schnell auf das Feld verfrachtet, in den Stall verfrachtet und wirst von deinen Eltern versucht, in diesen Beruf hineinzuwachsen, hineingezwungen, wie man das halt definieren möchte.
Ja, also das ist schon mal ein ganz spannender Punkt, weil ich denke mal, es ist natürlich nicht so der klassische Weg, ich sag mal, von der Landwirtschaft sich in Richtung Schauspielerei zu bewegen. Und ich kann mir auch vorstellen, aber vielleicht, ich glaube, da kannst du ein bisschen besser drüber sprechen, ist es wahrscheinlich kein einfacher Weg, dann zu sagen, pass mal auf, Leute, ich möchte jetzt Schauspieler werden. Kann man darüber vielleicht so ein bisschen sprechen, wie wurde das aufgenommen? Wie hast du das für dich erlebt?
Ja, ich habe mir die Reaktion von meinen Eltern quasi schon vorstellen können. Und ich bin an die Schauspielschule gegangen, ohne dass ich meinen Eltern davon erzählt habe. Erstmal, weil ich nicht beeinflusst werden wollte. Ich habe ein Praktikum an der Schauspielschule gemacht und habe dann anschließend vorgesprochen und wurde angenommen und habe dann auch nach der Annahme meinen Eltern davon nicht berichtet, sondern erst als meine Mutter dann in den Sommerferien um die Ecke kam, meint so, hier, ich habe dich jetzt, weil du dich um nichts gekümmert hast, an der Landwirtschaftsschule angemeldet für die Ausbildung zum Landwirt. Und dann habe ich gesagt, nee, da kannst du mich wieder abmelden, denn ich werde Schauspieler. Ja, dann ist die Kinnlade erstmal nach unten gegangen und dann gab es heftigen Streit und Diskussion, wie man so etwas Gottloses machen könnte. Ich habe mich davon aber nicht abbringen lassen und musste dann ausziehen aus dem Elternhaus, da ich auch noch meinen Motorradführerschein gemacht habe und dann war der Drops quasi gelutscht von meinen Eltern aus, dass ich einen unsittlichen Beruf nachgehe.
Und wie war denn der weitere Verlauf? Ich nehme an, das ist natürlich auch ein sehr, sehr, ja, ich glaube, viele Menschen, die uns hier zuhören, die kennen das aus dem eigenen Elternhaus, dass natürlich für viele Menschen der Beruf des Schauspielers erstmal nicht mit Sicherheit verbunden ist, sondern mit etwas Unstetigem, etwas, wo man nicht wirklich mit Geld verdienen kann. Das heißt, dieses Sicherheitsbedürfnis der Eltern ist natürlich immer so ein bisschen in Konflikt stehend mit dem eigenen Wunsch. Wie hast du dich da durchsetzen können im Elternhaus?
Ja, man muss dazu sagen, meine schulische Laufbahn war alles andere als gut. Zweimal mehr oder weniger von der Schule geflogen. Deswegen war es mir eigentlich immer relativ egal, was meine Eltern über mich gedacht haben, sondern ich immer schon geschaut habe, was will ich eigentlich machen? Ich will nicht in der Schule sitzen und irgendwas lernen, was für mich damals als Kind keinen Sinn ergeben hatte. Und dementsprechend war es mir eigentlich auch relativ egal, was meine Eltern über diesen Beruf denken. Es war eigentlich so eher sogar dann noch ein Motivator zu zeigen, ihr habt doch noch recht. Ja? Ob mir das gelungen ist, im Nachhinein, keine Ahnung. Aber es sollte ja auch nicht die intrinsische Motivation sein, irgendwas seinen Eltern zu beweisen, sondern es war für mich einfach klar, ich habe es verstanden dass die Eltern aus Liebe quasi zum eigenen Kind sagen, mach lieber was Gescheites. Tat mir auch, ich muss auch sagen, natürlich tut das weh, wenn die Eltern nicht hinter einem stehen. Ja, man will ja auch irgendwo wahrgenommen und gesehen werden. Gerade als Schauspieler ist das, glaube ich, schon ein Lebenselixier. Ob das jetzt von den Eltern kommen muss, weiß ich nicht. Ich finde es sogar gut, wenn man von den Eltern entkapselt ist, meinungsmäßig. Ich meine jetzt nicht die emotionale Verbundenheit und das Familiendasein, sondern dass ich nicht irgendwelche Meinungen habe, nur weil meine Mutter oder mein Vater diese Meinung hatte.
Mhm. Okay, spannend. Das heißt, du warst dann schon auf der Schauspielschule in Köln. Wie ist es für dich weitergelaufen? Du hast jetzt diese Ausbildung gemacht. Wie lief die Ausbildung für dich ab im Generellen? War es genauso, wie du es dir vorgestellt hast? Wie betrachtest du das jetzt im Nachhinein?
Also im Nachhinein betrachtet, beziehungsweise auch schon auf der Schauspielschule, war es so, dass ich mich eigentlich sehr darauf gefreut habe, weil ich dachte, ich würde auf Gleichgesinnte treffen. im Sinne von, also ich bin tatsächlich am Ende des Tages immer gerne zur Schule gegangen wegen Menschen. Also ich mag Menschen, ich bin gerne unter Menschen, ich rede gerne mit Menschen. Und dann auf der Schauspielschule dachte ich, cool, das sind coole Leute, die dasselbe machen wollen wie ich. Und dem war nicht so. Und ich ganz schnell einen Einblick bekommen habe, wie dreckig es eigentlich zur Sache geht. Ja, okay. Im Sinne von, da ist so viel, wird gelästert, Neid, man gönnt den einen und den anderen einfach gar nichts. Ich kannte das nicht, weil ich mit meinen vier Brüdern immer ein geiles Verhältnis hatte, also wirklich ein geiles Verhältnis hatte. Wir haben alles geteilt, wir haben über alles gesprochen. Und dann kam ich da, sage ich mal, in so ein Moorloch, würde ich es nennen, von schlechten Energien. Und es war wirklich, nach dem ersten Jahr wollte ich die Schauspielschule verlassen und hatte keinen Bock mehr.
Darf ich dich ganz kurz mal fragen, was meinst du, wenn du sagst, schlechte Energien? Ich meine, ich habe schon so eine gewisse Grundtendenz, die ich da spüre, aber vielleicht magst du es noch mal kurz ausführen.
Also ich meine in schlechte Energien, dass wenn wir beide jetzt zusammen spielen, ja, dann geht es darum, nicht um mich, es geht auch nicht um dich, sondern es geht um das Stück, es geht um die Szene. Mhm. Und wie mache ich aus dieser Szene wir beide das Beste draus, ja? Und wenn ich dann irgendwie versuche, einen Fokus an mich zu reißen oder irgendwelche Spielchen spiele, dass ich besonders irgendwie präsent bin und der andere neben mir halt quasi untergeht, ja, und dann hinterm Rücken, ach, der ist ja gar nicht so gut. Ich so, ja, natürlich bin ich nicht gut. Ich bin hier, um mein Handwerk zu lernen, ja, sonst bräuchte ich keine Schauspielschule. Mhm. Und auch von den Dozenten muss ich einfach ganz klar sagen, was ich da irgendwie erlebt habe, ja, also es war eine gute Schauspielschule, ich will die Schule nicht schlecht reden, aber es gibt einfach den einen oder anderen Dozenten, wo du das eigene Scheitern in deiner eigenen Karriere dann auf die Studenten übertragen wurde, ja. Und da ein Verhalten an den Tag gelegt wurde, wo ich sage so, natürlich kann ich das nicht. Und dieses Vergiften von deinem Herzen, würde ich es nennen, weil das ist einfach ein Herzensberuf. Und wenn dir dann da, sag ich mal, permanent reingetreten wird, dann gehst du mit einem schlechten Gefühl nach Hause. Mhm. Ja.
Das heißt, was du kritisierst, ist quasi der Umgang in diesem Prozess des Lernens. Eine Art von Kritik, die jetzt nicht konstruktiv war, würdest du sagen? Oder was genau ist es, was du kritisierst?
Also als erstes Mal ist es ja ein Beruf, der Kreativität erfordert. Dann ist das ein Beruf, der mit ganz starken Visionen und Träumen verbunden ist. Und ich finde, egal was man macht, hat man eine Verantwortung als Dozent und egal wo ich bin im Leben, es muss nicht eine Schauspielschule sein, dass ich nicht die Vision, die Kreativität oder den Traum angreife und zerstöre. Das sind die Punkte. Sondern ich als Dozent bin dafür da, die Visionen, den Traum und die Kreativität zu fördern. So, und wenn das nicht stattfindet, dann fühlt man sich ja auch einfach unwohl. Mhm. Und dann bist du auch falsch da. Da habe ich eine ganz klare Haltung zu. Dann bist du falsch. Wenn deine Vision und dein Traum und deine Kreativität, sage ich mal, vielleicht von der Realität abweichen, dann ist die Aufgabe des Dozenten, wie leite ich diese Energie vermeintlich in eine richtige Richtung? Ja, Aber das ist für mich ganz essentiell wichtig.
Das heißt, was du so ein bisschen ansprichst, ist auch diese Form von Kritik oder generell, wie man mit jungen Leuten umgeht, sie vielleicht auch irgendwo in ihrer Substanz angreift oder in ihrer Persönlichkeit und sie nicht konstruktiv begleitet auf dem Weg. Ne?
Genau. Und ich festgestellt habe, dass dir gesagt wird, du musst das so machen, anders geht's sonst nicht. So. Da habe ich immer beim Dozenten oder auch bei anderen Leuten in der Branche halt gelernt, okay, es hat vielleicht bei dir nicht so funktioniert. Das ist auch scheiße. Das ist nicht schön. Aber es heißt nicht, dass dieser Weg bei mir nicht funktioniert. Und das habe ich für mich herausgefunden. Es gibt nicht den einen richtigen Weg. Ja, sondern ich muss gucken, wer bin ich, wo komme ich her? Eigentlich diese ganz klassischen Figurenanalyse, also analytischen Fragen, die ich mir vorher stelle. Wer bin ich denn überhaupt? Was sind meine Fähigkeiten? Und wie kann mein Weg aussehen? Das meine ich mit der Vision unterstützen. Ja, ich habe hier einen jungen Menschen vor mir und ich nehme ihn wirklich wahr. Ich sehe ihn und ich bin der Dozent und leite ihn in die richtige Richtung, dass er dahin kommt, wo er hin möchte. Mhm. Und oft auf der Schauspielschule ist es so, dass halt so auf Schwächen rumgeritten wurde und meine Stärken gar nicht gestärkt wurden. Mhm. Und hast du irgendwann so, sag ich mal, ist nicht so gute Bereiche oder Figuren, die auch eigentlich gar nicht liegen, ist dann so ein bisschen angepimpt worden. Mhm. Aber deine wahrhaftige Qualität wurde nicht zum einzigartigen Meisterstück geformt. Mhm. So, und das ist sehr unbefriedigend.
Ja, das kann ich auch ein bisschen bestätigen. Also bei mir war das teilweise auch so, dass du wurdest in Schubladen gepackt. Ne? Hier, du bist der extrovertierte Typ, du bist hier der stille Mäuschen. Und dann wurdest du nur noch in diese Richtung geschoben. Ja? Du wurdest nur in Schubladen kategorisiert. Und es wurde auch nicht mehr erlaubt zu experimentieren, mal in Richtungen zu gehen, die vielleicht ein bisschen konträr zu deinem, ich sag mal, das, was du mitbringst, dass man auch ein bisschen konträr mal arbeitet, dass man Wege findet, zum Beispiel zu sagen, hey, du bist vielleicht etwas introvertierter, dann lass uns doch mal schauen, was wir machen können, damit du dich ein bisschen öffnest, damit du vielleicht dir auch mal in andere Gebiete vorwagst. Ja?
Genau.
Und das wurde dann immer direkt in Schubladen kategorisiert, was ich auch total schade finde. Ne?
Aber wenn ich jetzt hingehe und sage, pass auf, ich habe hier eine sehr extrovertierte Persönlichkeit, ja, dann würde ich ja erstmal hingehen, okay, als Dozent, super, Energie ist da, ja. Wie leite ich diese Energie? Und da würde ich jetzt nicht hingehen, versuchen, aus einem extrovertierten Typen einen sehr, sehr introvertierten Typen zu machen, sondern würde erstmal das auf ein richtig gutes, gesundes Level bringen. Weil wir haben sehr wenige extrovertierte Performs in unserer deutschen Filmbranche, sage ich jetzt mal, ja, wo es aus meiner Sicht fehlt. Und dann kann das sogar, also man muss am Ende des Tages eine Marke werden.
Ja.
Und ich kann aus einer, was mir nicht liegt, keine Marke machen. Mhm. Ja, da muss man einfach ganz klar sagen, ich mache aus einem Dressurpferd kein Springpferd. Es geht einfach nicht, es ist einfach Naturgesetz. So, und wenn wir jetzt mal bei dem Pferdebeispiel bleiben und ich, also ich komme jetzt aus, das ist landwirtschaftliche Erfahrung, ja, also ich habe da ein Pferd auf der Wiese und ich sehe, das springt gerne. Mhm. Wofür bilde ich das aus? Zum Springpferd und fange nicht an, irgendwelche Trippelschritte dem Tier beizubringen. Warum? Warum sollte ich das tun? Mhm. Und so ist es beim Schauspiel auch. Und wenn es ein tolles Springpferd ist, ja, und das schon irgendwie auf einem super Level ist, dann kann ich mir vielleicht überlegen, okay, boah, das ist da jetzt auf einem High-End-Level, alles herauskristallisiert, top. Komm, jetzt versuchen wir mal ein paar Trippelschritte. Mhm. Weil ich muss mir ja immer die Frage stellen, wenn ich einen sehr introvertierten Schauspieler habe, in meinem Alter mit, ich sag mal jetzt, mit demselben Casting-Profil, der wird mich doch platt machen. Mhm. Wenn der das perfektioniert hat, seine Introvertiertheit im Spiel natürlich und organisch einfließen zu lassen.
Ja. Ja, spannend. Wie, das klingt natürlich jetzt, sag mal, das sind natürlich so ein paar Erlebnisse, die man mitnimmt, die natürlich, ich sag mal, ich glaube, die meisten Schauspieler erleben gerade in der Schauspielausbildung ein ziemlich emotionales Auf und Ab, weil man natürlich selber das Werkzeug ist. Ja, das liegt natürlich immer sehr nah an der eigenen Person, was natürlich auch immer bewegend ist, was natürlich auch nicht immer so einfach ist, auch gerade in der Schauspielarbeit, weil es halt so nah ist. Wie ist es denn für dich jetzt generell weitergegangen? Du hast diese Schauspielausbildung jetzt zu Ende gemacht,
ja,
auf dieser Schule. Was ist danach passiert? Was waren die Schritte, die danach auf dich zukamen? Weil ich glaube, das ist nochmal ein interessanter Punkt für die Zuhörer natürlich auch nochmal. Was passiert nach der Ausbildung? Was hast du getan?
Also ich muss einmal kurz auf den emotionalen Punkt eingehen, was mir nach der Schauspielausbildung sehr viel begegnet ist, dass ich sehr viele depressive, emotional zerfressene Schauspieler gesehen habe. Und es ist dann irgendwann, Emotionen sind ansteckend. Also einer, der Schauspiel gelernt hat, der muss eine Sache beherrschen. Und zwar mit seinen Emotionen umzugehen. Mhm. Ja?
Ja.
Ich kann mich nicht als Schauspieler schimpfen, wenn ich das Thema der Emotionen nicht verstanden habe.
Das heißt, was du auch eben angesprochen hast, du sagtest, viele Menschen, die so depressiv oder zerfressen waren, das heißt, würdest du auch sagen, dass das Umfeld in dem Sinne auch sehr entscheidend ist? Auf diesen Punkt würde ich gerne noch ein bisschen eingehen, okay. Friedrich, weil ja.
Eine Sache dazu sagen, die halt für mich essentiell wichtig ist, ja. Du wirst zu den 5 Menschen in deinem Leben, mit denen du dich umgibst. Mhm. Punkt. Weil Emotionen, wie gesagt, ansteckend sind. Und Gedanken sind auch ansteckend. Inception, bester Film, bestes Beispiel dafür. Ja. Ja? Mhm. So. Und was führt zu einer Depression? Also Depression ist ja eine Volkskrankheit, sage ich mal. Ja, wird vom Arzt verschrieben, dass er seine Kohle bekommt, ein Rezept. Aber was steckt hinter einer Depression? Dein Körper sagt, hier stimmt etwas nicht. Ja, so wie du dein Leben lebst, tut dir das nicht gut, Junge. Veränder was. Und die meisten verändern halt nichts. Ja. Und das ist ja der entscheidende Punkt, dass wir Erwartungshaltung haben, die nicht erfüllt werden und dann fühlen wir uns schlecht. Mhm. Aber die Erwartungshaltung gebe ich mir ja selber. Mhm. Und auf der Schauspielschule oder auch vorher entstehen Erwartungshaltungen, die einfach unrealistisch sind.
Wie würdest du die definieren?
Also Erwartungshaltungen könnten sein, ich will Kinorollen spielen. Mhm. Erste Erwartungshaltung, die sollte auch da sein in meinen Augen. Ja, das hört man. Ich bin der Meinung, man sollte immer das höchste Ziel anstreben und das ist das Kino. Mhm. Oder halt auf großen staatlichen Theaterbühnen stehen. So, da müssen wir aber realistisch sein und das ist schon mal, wie man depressiv werden kann. Ja, das deutsche Kino ist tot.
Mhm. Okay.
Es existiert ja eigentlich nicht. Wir haben ja keine deutsche Kinofilme, die sich durch ihre Produktionskosten wieder tragen. Natürlich gibt es ein paar Ausnahmen, die ganz großen. Aber die sind auch von Filmförderungen abhängig. Ja. Also sprich, wir haben keine Kinoindustrie, die aus eigenem Geld raus Filme kreiert, die das Produktionsbudget wieder einspielt. Also muss ich mir als Schauspieler ja die Frage stellen, ist die Illusion schon mal falsch?
Mhm. Aber was würdest du denn sagen, was die Chancen der jetzigen Zeit sind? Ich meine, wir müssen nicht drum herum reden, egal mit wem man spricht, über deutsches Kino, da kriegt man eher, also wie ist es denn, wenn man jetzt über das deutsche Kino mit Menschen spricht, müssen wir nicht drum herum reden, das deutsche Kino hat nicht den besten Ruf. Ich muss auch persönlich sagen, teilweise leider auch zu Recht. Was sind denn die Chancen, mit denen wir arbeiten können? Weil ich persönlich sage immer, okay, cool, das muss man zur Kenntnis nehmen, dass gewisse Dinge eben nicht den besten Standard erfüllen. Mhm. Wir sind alle Kinder Hollywoods, muss man sagen, wie es ist. Aber was sind denn die Chancen, die du persönlich für dich siehst in der deutschen oder vielleicht sogar internationalen Filmlandschaft?
Die Chancen?
Ja, ist zum Beispiel
Die Chancen sind für jeden gleich. Und auch jeden nicht gleich. Das muss man ganz klar so sagen. Also sollte jetzt auch keinen falschen Eindruck vermitteln, so schminkt ihr den Traum des Kinofilms aus dem Kopf, das nicht. Das ist einfach nur, das war ja in Bezug auf die eigene Zufriedenheit. Nur ich muss mich darauf einstellen, dass es ein ganz harter und bitterer, böser Kampf mit mir selbst ist. Und nicht gegen andere Schauspieler. Ja? Weil ich entscheide nicht, ob ich besetzt wird, und der Caster entscheidet auch nicht, ob er besetzt wird. Sondern am Ende des Tages entscheidet immer der Geldgeber, wer besetzt wird. Und der Geldgeber, der guckt natürlich darauf, wie kriege ich noch was in meine Kinokasse oder in meine Filmkasse. So. Und die Chancen sind momentan so gut und so schlecht wie noch nie zuvor. Ja, wir haben die Streamer, die hier reingeprescht sind, hat man die goldene Zeit hier, wo mit der Serie Dark und andere, also wo wir sehr viele Möglichkeiten hatten, sag ich mal, Schauspieler zu besetzt werden. Ja. Auf der anderen Seite haben die Streamer den Filmmarkt zerstört. Da muss man ein bisschen ausholen, wenn ich das kurz darf. Mhm. Also, es ist so, dass aktuell der Film so wenig wert ist wie noch nie. Früher gab es mehrere Auswertungsfenster. Einmal das Kino, dann wurde eine DVD oder eine Blu-ray gedruckt. So, und dann kam er ins Fernsehen. Ja, ich hatte diese drei Auswertungsfenster, wo ein Film Geld eingespielt hat. Heutzutage, also Blu-rays und DVDs gibt es gar nicht mehr. Also zum Beispiel ein Film wie Lucky Number 11, ein hervorragender Film. Ich weiß nicht, ob du den kennst.
Wer ist der Film?
Lucky Number 11.
Ja.
So, hervorragend. Es ist kein Film, der fürs Kino produziert wurde, sondern es war sogar ein Film, der nur ausschließlich für den DVD-Markt produziert wurde. Mhm. Und er hat sein Geld durch die DVDs komplett wieder quasi reingespielt. So, jetzt haben wir die Streamer. Ja? Und wir wissen selber, was eine DVD damals gekostet hat. Circa 10 Euro. Jetzt habe ich ein Monatsabo bei Netflix, was vielleicht 10 Euro oder 14 oder keine Ahnung, ich kenne die Zahlen, ich habe einen Familienaccount, wir teilen uns den, ja. So, und da kommt es ja noch zu, guck mal, wir teilen uns einen Familienaccount, nee, der zahlt irgendwie, keine Ahnung, 10 Euro. Und hab 100 Filme. Angebot und Nachfrage, was passiert mit dem Film? Er wird quasi wertlos, ja. Und das, deswegen hatten wir ja auch diese Streiks und so in Hollywood, weil auch die Streamer keinen Buyout geben von Wiederholungsraten, ja. Mhm. Das gab's ja dann auch noch, wenn ein Film dann im Fernsehen öfters ausgestrahlt wird, dass der Schauspieler oder die ganzen kreativen Leute, die Kameramann, also die Head-Offs, quasi noch eine nachträgliche Bezahlung bekommen haben. Das findet ja so aktuell nicht statt. Mhm. So. Und der Streamer hat eigentlich den Wert des normalen Filmes kaputt gemacht. Das kann man so nicht anders sagen. Hat wiederum für Schauspieler natürlich auch eine Möglichkeit geboten, wie Westen nichts Neues. Ja, dass der deutsche kreative Filmschaffende mal im Hollywood-Budget einen Film herstellen dürfen. Was ja kein deutscher Fernsehsender macht.
Mhm. Naja, das ist
und tatsächlich. Da muss man auch dazu sagen, ja, das, ich sehe es nicht so als deutschen Film an, auch wenn er von deutschen Filmemachern war, aber es war ein amerikanischer Produzent namens Netflix, die gesagt haben, ich vertraue euch, macht es. Es war aber kein ARD, ZDF oder eine Filmförderanstalt, die gesagt hat, ich traue euch so einen fetten Film zu. Mhm. Und das meine ich ja mit Kino, ja, und das war ja noch nicht mal besten nichts Neues, lief dein Kino? Oder war der direkt auf Netflix? Ich weiß es gar nicht.
Ich weiß nur Corona-Zeit. Nur Netflix, glaube ich.
Ja. Ja. Ich weiß auch nicht, ob der dann fürs Kino vorgesehen war, aber das ist halt der Punkt, dass wir keine Kinofilme so haben.
So ein bisschen resultierend aus dem, was du gerade gesagt hast. Ich denke mal, so eine schöne Überleitung. Wie schon am Anfang angekündigt, du bist ja auch Produzent und Filmemacher. Jetzt, glaube ich, interessiert es die Menschen auch mal zu hören, wie ist denn das jetzt genau entstanden?
Das ist eigentlich, ich bin jetzt ein bisschen ausgeschweift, deine Frage vorhin, was fand nach der Schauspielschule statt? Mhm. Ne?
Setzen wir da nochmal an.
Genau, machen wir das nochmal. Also nach der Schauspielschule war es dann halt so, dass ich dann sehr vielen Filmschaffenden begegnet bin und auch sehr vielen Schauspielern begegnet bin, die unzufrieden waren. Ich wollte nicht unzufrieden sein. Dann hatte ich eine ganz schwere Kniekrankheit. Wo ich dann quasi insgesamt zwischen meinem 20. und meinem 30. Lebensjahr 5 Jahre auf Krücken war und ich wollte nicht nörgeln und meckern und habe dann Drehbuchkurse besucht und habe dann quasi ein Drehbuch geschrieben mit meiner Geschäftspartnerin Ilka zusammen und habe dann gesagt, anstelle von auf eine Rolle zu hoffen oder zu warten, selber machen. Und ich auch gesehen habe, das, was im deutschen Fernsehen so spielt oder die Sachen, wo ich sage, das gefällt mir,
Soweit bin ich noch nicht.
Da habe ich auch eine sehr interessante Geschichte. Ich glaube, es sind ähnliche Erfahrungswerte. Ich weiß noch genauso, in meiner Ausbildungszeit als Schauspieler hatte ich auch mal so 5 Jungs. Da haben wir nach der Ausbildung, nach dem Unterricht, haben wir uns immer bei McDonald's zusammen hingesetzt, haben Kaffee getrunken und ungesunden Shit gegessen. Und das Thema war genauso, wie wir es gerade hatten. Okay, deutsche Filmlandschaft, die so ein bisschen... Genau, gegen die Erwartungshaltung geht und sagt, ja, eigentlich möchte ich doch irgendwo dran teilhaben, was mein Traum widerspiegelt. Und man hat halt so erkannt gemeinschaftlich, okay, das deckt sich halt nicht so ganz.
Ja,
das
Ding gar ist, nicht eigentlich.
Gar nicht.
Sind wir mal ganz ehrlich, gar nicht,
oder? Ja, okay, aber das Ding ist, diese Erkenntnis hat man irgendwann. Und jetzt ist das Ding, und das hast du eben auch schon angesprochen, was macht man aus dieser Situation? Das hat sich nun so eingebürgert, dass wir uns fast jeden Tag dort bei McDonald's wiedergefunden haben, mit schlechtem Essen, schlechtem Kaffee und mit einer Negativität, die sich ausgebreitet hat und was emotional mit dir gemacht hat. Immer wenn ich nach Hause gegangen bin, habe ich mich immer schlechter gefühlt als vor dem Treffen. Und das setzt sich in dir fest. Das ist ein Thema, du bist das, was dein Umfeld aus dir macht. Und nach der Ausbildung musste ich dann wirklich Stück für Stück mich aus diesem Umfeld lösen, auch wenn es wehgetan hat. Aber
ja, weil das gute Freunde ja eigentlich sind, ja?
Ja, ne? Ja, das Ding ist...
Also wenn man jetzt gut ist, aber man ist...
Es ist destruktiv.
Ja.
Es ist destruktiv. Und wir wissen alle, dass der deutsche Film nicht so vergleichen ist mit Hollywood. Das ist auch eine Erkenntnis, da kann man sich nicht entziehen und sich dazu zu verschließen und alles bunt zu sehen, ist ja auch blödsinnig. Es ist ja einfach so, dass es da einfach Unterschiede gibt. Die Frage ist, okay, wie mache ich weiter? Und jetzt kommst du ins Spiel.
Ja, du hast es gerade wundervoll erklärt, weil mir ging es ähnlich. Ja? Nicht, dass es der McDonald's bei uns war, es war der Burger King. Nein, Spaß. Aber da habe ich so rübergeschielt von dem Burger King zum Mc's und ich sage, was ist das für ein sympathischer Duft da? Ne? Das war für mich halt wirklich der Make-it-Break-it-Point, weil wenn man sich in so einen Sumpf, ich nenne es immer schön Moorloch, sich befindet, ja, da muss man sich einfach, halt durch das Drehbuch schreiben, kommen essentielle Fragen auf, ja, die man auf das eigene Leben anwenden kann. Und viele Schauspieler, die haben sich die Frage, why, warum mache ich das eigentlich, ja, sich nicht gestellt. Oder, das ist ein falsches Warum. Ich will berühmt sein, Anerkennung, tralala. Ja, herzlichen Glückwunsch, dann bist du auf dem falschen Dampfer mit diesem Beruf, ja. Und bei mir war es schon so, dass ich immer als kleiner Junge so Daydreaming hatte. Und ich immer so Geschichten im Kopf und die wollten irgendwie einfach raus. So, ja. Und ich auch, glaube ich, ein sehr emotionaler Mensch bin und auch gerne in meinen Emotionen so lebe. Und für mich war einfach, wenn ich einfach nur spielen kann, dann bin ich glücklich. Aber auch das spielen kann, worauf ich Bock habe. Ja. Und so habe ich dann gesagt, so, wow, ja, ich kann einfach selber einen Film machen. Also das haben ja andere Leute ja auch schon gemacht.
Darf ich ganz kurz unterbrechen? Das finde ich nämlich spannend. Du hast gesagt, dann kann ich halt selber einen Film machen. Das Ding ist, jetzt kommt das Folgende, was ich immer sehe. Diesen Gedanken haben, glaube ich, etliche Schauspieler. Aber ich glaube, die wenigsten setzen es um.
Ja, und das meine ich, da ist das Why nicht da. Und das muss ich auch einfach knallhart so sagen, das ist das, was ich an meiner Schauspielschule erlebt habe, wo ich unglücklich war. Ja, wo ich einfach gemerkt habe, da sind Leute, die aus meiner Sicht aus falschen Gründen Schauspieler werden. Denen gefällt die Idee, Schauspieler zu sein. Das ist auch bei ganz vielen Regisseuren so. Denen gefällt die Idee, Regisseur zu sein. Aber was es eigentlich heißt, Regie zu führen, dass es wirklich ein brutal harter Job ist, ja. Du Verantwortung hast über Millionenbeträge, du kriegst von allen Seiten einen auf die Fresse, ja. Du hast so eigentlich nichts anderes bist als eine Nutte für einen Sender. Das ist einfach so. Und deine Kreativität so hart eingeschränkt bist und das wirklich reine Fleißarbeit bist. Und die Regisseure in Deutschland oder auch sonst irgendwas, die wirklich sich kreativ entfalten können, ja, das ist ein ganz, ganz harter, steiniger Weg. Und so ist es auch als Schauspieler. Ja, dass du wirklich mit einem Regisseur so kommunizieren kannst, pass auf, ich würde gerne die Rolle so anlegen. Du weißt doch selber, du hast auch letztens vor der Kamera gestanden. Du bekommst deinen Text, du bekommst dein Kostüm, Mitsprache, Recht, Kreativität gleich plus minus null. Sind wir doch mal ehrlich.
Ja.
Ja? So, da müssen wir uns ja nichts vormachen. So, und das ist ja eigentlich gegen all dem das, was wir gelernt haben. Und das war für mich die Chance, wenn ich halt einen eigenen Film mache, wirklich so spielen zu können. Das war aber mal wieder eine Illusion. Und nachher war es nämlich auch nicht so, weil einen Film macht man nicht alleine. Und wenn du auch ein Drehbuch zusammenschreibst, also da muss man halt Kompromisse eingehen.
Mhm. Kommen wir mal ganz kurz auf das Wesentliche. Du hast ja dann entschieden mit der Ilka zusammen, Ilka Sparinger, gemeinsam einen Film quasi selber zu schreiben, zu produzieren, alles in Eigenregie quasi auf die Beine zu stellen, darauf hinzusparen. Wie kann ich mir das vorstellen? Wenn ich jetzt, viele Schauspieler hören vielleicht jetzt zu oder angehende Schauspieler und sagen, hey, ganz ehrlich, da hätte ich auch mal Bock drauf. Aber was kommt da auf einen zu? Von was für einem Prozess sprechen wir hier? Also allein von der Zeitspanne her, Vorbereitung, vielleicht magst du da mal so ein bisschen einsteigen.
Ich könnte jetzt hier einen Tag darüber sprechen. Mhm. Ich versuche das wirklich kurz und bündig zusammenzufassen. Wer Fragen hat, der kann das auch gerne noch persönlich tun. Also Zeitspanne waren jetzt von Drehbuchschreiben bis Fertigstellung 7 Jahre. Ja, natürlich sind 2 Corona-Jahre dabei gewesen. Deswegen wäre es auch wesentlich schneller vielleicht gegangen. Und dann halt einfach die falschen Illusionen, die man natürlich hat, dass ich sage, okay, schreibe ein Drehbuch. Ich komme leichter an Geld ran. Da gibt es eine Filmförderung, ja. Für junge Filmemacher, vermeintlich, dann überlegt man halt, okay, für Film brauche ich, also als erstes, ich brauche ein Drehbuch, ja, dann brauche ich Geld, so viel wie es geht, ja, so, und dann muss ich natürlich die Crew finden und den Cast finden, um diesen Film halt umsetzen zu können. Und dann die erste große Illusion ist, dass die Filmförderung in Deutschland keine Filmförderung ist, im Sinne von, dass die jungen Filmemachern hilft. Da kann man sich abschminken, in meinen Augen, zumal jetzt ja auch vor ein paar Tagen ein neues Gesetz rausgekommen ist, was nicht uninteressant ist, wo beschlossen wurde, wir machen die ganze Filmförderung einfacher. Mhm. Ja, da gibt's keine Jury mehr, die bewertet, sondern es soll automatisiert sein. Und zwar soll das Auswahlverfahren jetzt so aussehen, dass es an deinem Erfolg gemessen wird. Sprich, wenn du einen Antrag ausfüllst, musst du angeben, welche kommerziellen Filme du schon gemacht hast, bla bla bla. Und dann kriegst du wieder eine Förderung, weil man will die Wirtschaft fördern. Das heißt, es wird noch schwieriger für junge Filmemacher, die Filmförderung abzugreifen. Da wurden wir abgelehnt. Und dann war für mich okay, da musst du halt selber arbeiten gehen. Ich hatte 4 Jobs, um die Kohle halt zusammenzubekommen.
4 Jobs?
4 Jobs, ja.
Darf ich fragen, was du gemacht hast?
Ich war mit einem Industriekletterer unterwegs. Da haben wir Tanks repariert. Dann war ich eine Zeit lang in Pforzheim bei der Firma Neumo, auch mit dem Industriekletterer. Und da haben wir Behälter gebaut für die Firma Roche, für die Chinesen. Da haben wir Behälter geschweißt. Und dann einerseits habe ich Promotion gemacht. Ich habe auf dem Hof noch gearbeitet und ich habe nebenbei Imagefilme gedreht. Das waren meine Einnahmequellen. Und natürlich haben wir Start Next Crowdfunding versucht, kann ich aber, sag ich mal, wenn du wirklich ein Projekt in der Größe machst, wie wir es gemacht haben, damit kommst du nicht weit. Das frisst mehr Energie, bis du die Seite angelegt hast und sonst irgendwas, um irgendwie 10.000 Euro abzugreifen oder 5.000 waren es, glaube ich, bei uns. Die habe ich mittlerweile so schneller verdient. Ja. Ja, und dann haben wir natürlich nach Sponsoren und Investoren gesucht, was schlecht und gut zugleich lief. Sprich, 25% war quasi Fremdkapital. Nicht, was Ilka und ich uns erwirtschaftet, erarbeitet haben. Ja.
Okay, also du hast tatsächlich 4 Jobs machen müssen über einen Zeitraum. Von was sprechen wir da ungefähr?
Eigentlich war schon mein Wunsch, dass ich mit einem anderen Freund einen Film mache. Ist das Geld insgesamt von 10 Jahren zusammengespart, ja. Mhm. Natürlich die letzten, der Witz ist ja, am Anfang arbeitest du irgendwo für Mindestlohn, ja. Aber umso größer dein Need, also umso mehr Geld du brauchst, umso schneller machst du, also entwickelst du auch Systeme und verhandelst besser, weil du das Geld einfach brauchst. Das ist, jeder, der Familienvater ist, der weiß, ich muss Kohle machen, ja. Das Kind hat Hunger. Und für mich, also für Ilka, mich war halt der Film halt dieses Kind. Und dann bist du auf einmal auch anders in einer Gehaltsverhandlung unterwegs, ja. Also da habe ich da Geld verdient, auch relativ flott und auch zügig, um halt auf gewisse Summen zu kommen. Mhm. Die ich, glaube ich, so, hätte ich jetzt einfach meine Miete und mein Essen und meinen Spaß und Juxendollerei, dann würde ich immer noch für halb so viel vielleicht arbeiten.
Also hast du ein ganz klares Ziel gehabt, was du vor Augen hattest, was dir diese Motivation im Grunde bereitet hat. Ne?
Ich habe mir ganz klar drauf geschrieben, ich brauche 100.000 Euro für meinen Film. Und mit diesen 100.000 Euro würde ich das Beste rausholen, was nur irgendwie geht. Also ohne 100.000 Euro fange ich nicht an zu drehen, weil eine gewisse Qualität wollten wir einfach haben. Und das stand im ersten Jahr auf dem, also das habe ich mir aufgeschrieben, ich brauche 100.000 Euro. Ich habe aktuell 25.000 Euro. Mir fehlen noch 75.000 Euro. Ja. What you measure, you can manage.
Das finde ich ehrlich gesagt wirklich heftig. So. Also ich meine, guck mal, das Ding ist, ich finde das halt so krass, weil, ich meine, müssen wir nicht drum herum reden, einen eigenen Film in Deutschland zu drehen für 100.000 Euro, ich sag mal, dass ein Film kommerziell nicht anerkannt wird, ist sehr groß hier.
Das ist richtig, also die Summe stimmt auch nicht mehr. Mhm. Ne? Also das ging deutlich über die 100.
Ja, guck mal.
Weil du dann nachher denkst so, ah, das wäre auch noch cool. Moment mal, ich bin jetzt an die 100.000 Euro, habe ich verdient. Ich könnte ja das noch. Das ist ein kreativer Prozess, der immer weitergeht. Und du haust halt so viel Geld raus, wie du halt Kohle machen kannst.
Ja, du hast es dennoch getan.
Ja.
Und das finde ich halt so interessant, dieses Why. Dieses, man kann es machen. Ne? Du hast dich nicht abhalten lassen von vielen Gründen, die eigentlich dagegen sprechen würden, rational. Und das finde ich halt so spannend. Aber lass uns noch mal ganz kurz aus Sicht des Schauspielers sprechen. Du hast jetzt dieses Geld zusammenbekommen. Ihr habt angefangen, oder vielleicht parallel wahrscheinlich schon das Drehbuch geschrieben, nehme ich an. Um das ein bisschen mal auf den Punkt zu bringen. Wie hast du die Schauspieler ausgewählt? Oder mit Ilka zusammen, wie habt ihr die Schauspieler ausgewählt?
Regel Nummer 1 war, nicht mit befreundeten Schauspielern zusammenzuarbeiten. Und die haben wir uns auch mehr oder weniger schlecht oder recht dran gehalten. Du bist einer der wenigen. Also ja. Es gab eigentlich nur zwei, die eine wichtige Rolle hatten, wo ich gesagt habe, okay, mit denen arbeite ich zusammen. Ne? Weil ich einfach gemerkt habe, gerade wenn man mit, da ist irgendwie, da fehlt ein Respekt oder achte, ich kann den Freak sein, ah, ich war da beim Zahnarzt 10 Minuten zu spät und so. Mhm. Und wenn du wirklich da einfach 50 Leute hast, die hinter der Kamera stehen, da habe ich keinen Bock auf Ausreden. Und es ist auch einfach Bauchgefühl, ja, das ist ja das, ich sage bei vielen befreundeten Schauspielern so, die machen das aus Geldgründen und ich habe es nicht angesehen, dass ich Geld erarbeite für Leute, die das nur aus Geldgründen machen und nicht spielen wollen. Man kann ja eigentlich so sagen, ich war so egoistisch und habe mir eine Plattform geschaffen, wo ich spielen kann. Und so sollte es eigentlich sein für einen Schauspieler. Und habe dann mit den Schauspielern zusammengearbeitet. Stefan Böttcher war noch ein befreundeter Schauspieler und du, wo ich einfach weiß, die brennen zu spielen, die haben Bock zu spielen und sind dabei. Um des Spielens willen. Ja, und nicht irgendwie, ja, ich will jetzt hier der neue George Clooney oder was werden, ja.
Das finde ich ganz, ganz interessant, weil ich versuche immer so ein bisschen auch nochmal, immer so ein bisschen so in Berührung mit den Schauspielern zu bleiben, die jetzt auch gerade zuhören. Ich muss auch sagen, ich bin ja auch Schauspieler und bleibe es nach wie vor ja auch wenn ich unterrichte oder Menschen weiterhelfe. Aber was ich aus meiner Erfahrung von diesem Set mitgenommen habe, das habe ich dir auch schon persönlich gesagt, ich fand es unglaublich beeindruckend, dass du ja im Grunde als, wenn man so möchte, Quereinsteiger in diesem Beruf des Filmemachers, ja so komplett Eigeninitiativ, ein wahnsinnig großes Projekt auf die Beine gestellt hast in einem Ausmaß und also ganz ehrlich, das Set hatte eine ähnliche Qualität, wie wenn ich hier bei der ARD sitze oder sonst wo. Das war schon sehr, sehr professionell alles. Und dass ihr das alles so geschafft habt, das war schon beeindruckend zu sehen. Und da merkt man halt auch nochmal dieses, da hat man gemerkt, da ist ein Feuer da ist ein Why da. Und das fand ich halt immer sehr spannend zu sehen. Aber bleibt mal ganz kurz bei dem Thema Schauspielerauswahl.
Also Auswahl war, ich kenne sehr wenige deutsche Schauspieler, muss ich sagen, weil ich sehr wenige deutsche Filme
geschaut habe. Ich habe dann immer wieder einen Versuch gegeben und deswegen kannte ich eigentlich nicht so viele. Wir haben es so gemacht, weil ich es unangemessen fand, ein Massencasting zu veranstalten, habe ich mir wirklich ganz explizit auf den bekannten Schauspielerplattformen wie Filmmakers und damals Schauspielervideos noch, die ja nicht mehr so präsent sind mit Showreels, habe ich halt Schauspieler mit der Ilka zusammen angeschaut und haben dann die alleine angefragt. Wir haben keine Massenanfrage quasi gemacht. Zudem hatten wir noch eine Casting-Agentur für 5 Rollen mit im Boot, ja, die uns da auch ein bisschen unterstützt hat. Was mich so ein bisschen gestört hat da, war, dass die nicht so viel Vertrauen in uns hatten. Woher auch? Ich meine, Ilka hat noch nie irgendeine Szene inszeniert. Da ist noch nichts vorzuweisen, aus meiner Sicht, dass man mal irgendwie einen Film gemacht hat, einen Kurzfilm zumindest. Ja. Die sind größenwahnsinnig. Kann ich verstehen, alles. Und dementsprechend haben die auch Schauspieler vorgeschlagen, die vielleicht vermeintlich gesehen vitamäßig irgendwie zu dem Projekt gepasst hätten. Ne? Aber ich habe gar nicht auf die Vita geschaut, sondern ich habe wirklich nur auf das Demoband geschaut und entweder hat mich das abgeholt oder nicht und daraufhin haben die dann eine Anfrage bekommen oder nicht. Also wirklich, ich habe ein Foto, ist mir scheißegal, sage ich ganz ehrlich, ja, weil diese ganzen Beauty-Fotos, also Fotos, sage ich immer, ey, Fotograf hast du gut gemacht, aber ne? also Foto ist mir, natürlich ist ein Foto, gibt dir einen ersten Eindruck, aber wirklich das Demoband, das ist für mich einfach das essentiell Wichtige. Und ich kann da auch nicht sagen, pass mal auf, das ist ein schlechtes oder ein gutes Demoband, weil ich habe ja die Rolle im Kopf, wie ich sie gerne hätte und schaue mir dann Demobänder an und habe auch nicht danach irgendwie geguckt, ob da mal so eine ähnliche Rolle gespielt habe, sondern kann ich mir vorstellen, dass er diese Rolle kreativ erfüllen kann. Weil wir haben alles andere als Klischeefiguren und ich auch selber möchte, dass Schauspieler sich nochmal neu entdecken. Ja, das war mir unheimlich wichtig, dass halt auch Leute, und das war ein guter Zugpunkt, dass wir auch teilweise gute Leute bekommen haben. Wir hatten sehr wenige Absagen von Schauspielern, weil die halt da schon, wir haben zum Beispiel einen Leon Henschel, einen Charles Rettinghaus und so dafür bekommen, weil die einfach gesagt haben, boah, cool, ist endlich mal eine Rolle, auf die ich Bock habe und nicht ich muss hier wieder den gebügelten Anwalt oder so spielen. Ne?
Das finde ich spannend. Vielleicht können wir das ganz kurz nutzen nochmal, überhaupt erstmal zu sagen, okay, und warum, was für einen Film hast du produziert? Worum ging es? Vielleicht kannst du es einmal pitchen für die Leute.
Ja, also im Grunde genommen, die Idee dahinter war, Deutschland hat halt keine Genrefilme, das ist halt ein Thriller und es geht halt um einen angehenden Staatsanwalt, der den Mörder seiner Frau aufdecken möchte. Rutscht dann aber in den Abgrund der Stadt ab und deckt eigentlich einen komplett anderen Fall auf. Also ich will nicht spoilern, also das ist hier einmal nur kurzer Show und das Setting so ein bisschen gepitcht. Vielleicht kannst du auch einfach einen Trailer reinhauen hier als Link unten.
Machen wir, Leute. Also, ihr alle bei YouTube, ne, könnt jetzt den Trailer einmal sehen. Viel Spaß damit. Du hast natürlich jetzt schon einiges an Erfahrung gesammelt, auch als Regisseur oder auch, du hast ja quasi gespielt und mit Regie geführt, mit der Ilka zusammen. Habe ich das richtig mitbekommen?
Ja, also ist immer die Frage, was der Schauspieler kennt ja den Regisseur nur an sich am Set. Mhm. Dass er da das Kommando hat. Mhm. Ne? Aber ein Regisseur, der hat ja noch viel mehr Funktionen. Ja, Motivtour. Dann nachher im Schnitt. Ja, was ziehen die Schauspieler an? Bespricht er ja alles mit Kostüm. Szenenbild, wo kommt was hin, ja, wie soll das Szenenbild aussehen? Also die Ilka war natürlich die letzte Instanz. Wir haben so gesehen, könnte man sagen, teilweise Regie beide gemacht, im Vorfeld und im Nachfeld. Aber am Set war Ilka, ist das ihre Handschrift, ihre Kameraführung, ihre Inszenierung. Natürlich, dadurch, dass wir halt Geschäftspartner sind, tauscht man sich richtig viel aus, ja. Aber und das sind vielleicht auch Ideen von mir dabei, aber das ist ja egal. Ein guter Regisseur, der hat eine Vision und schart ja Leute um sich herum, um diese Vision
zu unterstützen.
Ja.
Ja, das macht ja ein Quentin Tarantino ganz gut. Der hat eine Vision, der heuert die Leute an, die seine Vision unterstützen. Ein richtiger Kameramann, der die richtigen Einstellungen macht, um seine Vision auf den höchsten Peak zu bringen. So, und deswegen ist Eka die alleinige Regisseurin. Steht ihr auch so drauf und es steht ihr auch dazu hundertprozentig zu. Und ich natürlich könnte auch sagen, ich war ein Produzent. Weil ein Produzent, der sagt ja auch, wo es lang geht. Ja?
Ja.
Weil das auch das meiste Geld von mir kommt. Deswegen würde ich sagen, dass ich mehr die Produzentenrolle eingenommen habe, der Gegenspieler vom Regisseur. Also positiv gesehen, von Bällen hin und her schmeißen, ja, zu sagen, okay, das und das brauche ich hier im Szenenbild. Mhm. Können wir uns das leisten? Sage ich ja. Nein. Ne?
Ja.
So, das war eher so dann noch die Funktion, dass du gleichzeitig halt Produzent bist. Was natürlich wiederum auch sehr schwierig ist, wenn dann ein Set einiges schief läuft und du danach wieder vor der Kamera stehen musst.
Ja, das ist so ein bisschen das Ding gewesen, ne? Weil ich erinnere mich noch ganz genau an einem Tag, das war relativ stressig vom zeitlichen Ablauf. Das war in dieser Szene.
Schrottplatz.
Ja, genau, richtig. Platz, wo es in Strömen geregnet hat.
Sturm Sabine war es.
Sturm Sabine.
2000.
Ja, und das war halt unglaublich stressig für alle. Und dann habt ihr noch was besprochen und dann musstest du direkt wieder deine Rolle springen. Das ist natürlich auch Hardcore, ne?
Es ist Hardcore. Ich würde auch sagen, dass es natürlich von der Performance auch abzieht. Ne? Aber ich muss ja auch mal die Frage stellen, wenn ich das nicht mache, dann spiele ich ja gar nicht. Ja, also ich würde sagen, es ist sehr, sehr, also ein Mensch hat ja begrenzt Energie. Du hast 100% Dennis Madaus, ich 100% Friedrich Bauchhöder. Wie verschwende ich meine Energie am Tag oder wie möchte ich diese Energie quasi aufteilen? Ja, so, und ich sage so, ja, natürlich will ich 100% ins Schauspiel legen. Wenn ich aber nicht 20% in die als Producer jetzt agiere, dann habe ich gar kein Schauspiel. Also klaue ich mir 20% als Producer und muss gewisse Sachen regeln. Das hat dann manchmal 50% Energie geklaut, manchmal 10, manchmal 5. Und dann hatte ich den Rest, sage ich mal, für Schauspiel.
Man geht da schon auf einen Kompromiss ein.
Musst du.
Muss man, ja.
Wenn du spielen willst.
Ja.
Ja. So, wenn ich diesen Kompromiss nicht eingehe, dann würde ich zu Hause auf der Couch sitzen und mir einen Snickers reinziehen.
Hast du den Till Schweiger gemacht? Also jetzt so von allein nur davon, dass du sagst, okay, ich spiele und produziere selber, ne? Dass man quasi genau. Beides für einen Bad mit.
Richtig, ne? Ja.
Ja, und ich meine, klar, du könntest auch noch Regie noch gleichzeitig führen.
Ja, aber wobei, davon rate ich immer generell ab, gerade für junge Schauspieler. Es ist immer gut, noch eine Instanz dazwischen zu haben, die auch delegiert. Mit einem guten Kameramann kann das vielleicht funktionieren, aber ich denke, man sollte schon sehr viel praktische Erfahrung haben. Ich mache der Till Schweiger halt, ist ja der erfolgreichste deutsche Filmemacher aller Zeiten, wohlgemerkt.
Ja, der Erfolg, ja, spricht für sich.
Genau. Und
ja.
Never change a running system. Ich kann den Jungen diesbezüglich feiere ich ihn auch, ja. Weil jeder, der über den das Maul aufreißt, und ich will jetzt nicht über seine Skandale oder was auch immer sprechen, das geht mich nichts an. Ja, aber im Punkt von mach doch erstmal das, was der macht. Und dann kannst du die Schnauze aufreißen. Und das sage ich auch wirklich so hart, wie es ist. Dann schreib doch ein Drehbuch, hol eine Crew, hol die Gelder, ja. Setz dich hin und mach doch mal einen Kinofilm, der sich ansatzweise bei uns trägt.
Ja.
Ja.
Der Erfolg spricht für sich. Und natürlich ist das Genre ist eine Geschmackssache. Es ist ja auch eine ganz spezielle Sparte, die er bedient. Und nichtsdestotrotz hat er was geschaffen. Jeder kennt ihn. Er hat sein Ding gemacht. Und ja, von daher. Wie gesagt, man kann sich inhaltlich ja gerne über den Geschmack streiten. Alles schön und gut, aber ich denke mal, über seinen Erfolg braucht man nicht reden.
Ja, und das ist ja das, wo ich sage, okay, was für Rollen möchten wir oder ich spielen? Ja, und das Problem ist, der deutsche Film an sich hat keine Vielfalt. Ja, ich will gar nicht sagen, dass der Tatort schlecht ist oder irgendein Heimatfilm keine Daseinsberechtigung hat. Aber es haben andere Filme auch Daseinsberechtigung, die nicht gibt. Die es einfach nicht gibt. Und da ist auch ein Publikum da, ja. Mhm. Da kann mir keiner erzählen, dass ein Thriller keine Daseinsberechtigung hat. Da wird ja keiner Seven und sowas schauen.
Was hast du für Erfahrungen mit Schauspielern gemacht, wo du sagst, geht gar nicht?
Wow, da haben wir viele, also jetzt, wir beide hatten da sogar mal eine Erfahrung gemacht zusammen. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, haben wir einen Serienpiloten gedreht. Und da hatten wir beide eine Dreier-Szene Und in der Szene war es halt so, dass der Schauspielkollege X, ich sag seinen Namen nicht, eigentlich nur stiller Beobachter war und er durch dreckige Acting-Tricks versucht hat, den Fokus an sich zu reißen. Sprich, wenn du dich viel bewegst, muss man nachher auch schneiden, dass man weiß, wie die Figur von A nach B gekommen ist. Ja. Und das sind dann halt so ganz miese Psychospielchen.
Vielleicht kann ich den Fall mal ganz kurz detailliert, weil das ist ein spannender Fall. Ist auch schon eine Weile her. Ein Schauspielkollege, wir waren in einer, ja, in so einer weiten Einstellung, wir waren alle zu sehen. Und es war so, dass ich glaube, ich habe mit dir interagiert und der besagte Kollege stand zu meiner Linken und hatte jetzt keinen besonders aktiven Part. Es war alles mit der Regie abgesprochen. Und dann fing der Kollege an, plötzlich, und das ist auch super wichtig für alle Schauspielkollegen oder auch angehende Schauspielern, was man nicht machen sollte. Er fing an, den Fokus zu ziehen, indem er plötzlich eine Tüte mit Nüssen aus der Tasche zog und die anfing, neben uns zu essen.
Ja, Essen ist schön ausgedruckt, er fraß sie wirklich.
Genau, also er hat aktiv den Fokus gezogen, sodass der Fokus eben nicht mehr auf der Handlung war. Und das ist natürlich hochgradig unprofessionell. Und das solltet ihr auf keinen Fall tun. Das sollte man natürlich vorab immer, wenn man einen Vorschlag hat, denk mal, das ist jetzt für dich auch am Set oft passiert, dass ein Schauspieler eine Idee hatte, hey, wie sieht's aus? Und dann sagst du ja oder nein. Aber du kannst nicht einfach da in Eigenregie da einfach den Fokus ziehen. Das ist für die Kollegen kacke.
Ja, und man muss dazu sagen, es war eine sehr unerfahrene Regisseurin und ein sehr unerfahrener Kameramann. Also zumindest ein szenisch unerfahrener Kameramann. Wenn die das auch nicht gesehen haben. Ne? Mhm. Und dann hat der Schauspieler da Narrenfreiheit gehabt. Wenn du einen erfahrenen Kameramann hast und eine erfahrene Regisseurin hast, die geben ja auch ein gewisses Blocking oder Staging vor. Und wenn man dann solche Sachen, Spirenzchen, da treibt, dann verscherzt man es sich nicht nur bei seinen Schauspielkollegen, sondern auch bei der Regie und beim Kameramann. Und der Kameramann ist nun mal dein bester Freund. So, mit dem solltest du eh nicht verscherzen.
Ja.
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 So, dann noch halt Punkte, einfach Umgang, ja, also alles, was Bürokratie zu tun hatte. Ich habe ja dann jetzt auch die Sicht, und die ist, glaube ich, interessanter, oder hier finde ich interessant, ja, wie man halt, wenn du Produktion machst und die Schauspieler mit Sachen einfach abnervst, ja, oder deine Produktionsangestellte zu der kommt und nachher sagt, boah, wenn du den wieder besetzt, dann werde ich nicht mehr arbeiten. Ja, das sind dann so Spirenzien, ja, im Hotel fehlt das und dies und jenes. So Sachen, wo ein erwachsener Mensch durch Sprechen sich drum kümmern, selbstständig drum kümmern kann im Hotel und nicht halt dann meine Produktionsleitung mit penetriert.
Also meinst du den Schauspieler im Hotel?
Ein Schauspieler im Hotel, drumherum. Ich rede jetzt noch nicht mal vor der Kamera. Ja, da gibt es zwei, wir hatten einen Cast ja von 50 Leuten. Wir reden nicht von vier Schauspielern. Also wirklich ein gigantisch, also wirklich ein gigantischer Cast, den wir da hatten. Und dementsprechend hat man auch viele verschiedene Schauspieler halt kennenlernen dürfen. Wo dann nachher eine Produktionsleitung zu mir kommt und sagt, Friedrich, ich werde bei dir keine Produktion mehr machen, wenn du diesen Schauspieler besetzt, weil der raubt mir den letzten Nerv. Der raubt mir den letzten Nerv. Da ist kein Wasser auf sein Zimmer. Das ist ja nicht, was jetzt meine Produktionsfirma vergeigt hat, sondern was das Hotel vergeigt hat. Und warum kann ich nicht als erwachsener Mensch einfach hingehen zum Hotel, Entschuldigung, Wasser wurde auf mein Zimmer vergessen, könnte ich bitte eine Flasche haben? Da ist die Produktion nicht für verantwortlich. Wir führen ja kein Hotel. Warum muss ich, also da muss ich einfach mal im Klaren werden, was eine Produktionsleitung leistet, was sie zu tun hat am Tag. Und die hat ganz andere Probleme, nämlich da ist ein Motiv abgesprungen. Wo bekomme ich das neue Motiv her?
Das heißt,
oder da ist ein Sturm wie hier. Wie kriege ich das Set sicher? Wo du da warst, hat mal Sturm Sabine.
Ja, ja.
Kann ich überhaupt drehen? Ich muss mit den Verantwortlichen kommunizieren. Dann muss ich das mit dem Produzenten. Die Produktionsleitung hat so viel zu tun. Einen Rat an jeden Schauspieler, verschont die Produktionsleitung. So viel, wie es nur geht.
Okay, also schon noch ein bisschen eigenverantwortlich agieren. Was würdest du noch sagen? Was hast du so am Set erlebt? Ich meine, ich weiß, du kannst jetzt...
Also das Allerschlimmste, was ich hier will, sogar mit dir doch tatsächlich.
Oh, hätte ich mal nicht gefragt.
Da fällt mir... Ja, Situation. Dennis kam zu mir mit einem Zettel. Dennis Rothorn, ja Friedrich, also ist alles schön gut, aber dass du hier kurz vor Feierabend da eine neue Szene gibst, hätte ich gerne früher gewusst. Also er ist ja wirklich mit Vorsicht an mich herangetreten, ja, und sagst so, hör mal, ne, es wäre schön, weil dann, das war ja auch ein Interesse, was ja mich nachher betrifft, ja, umso eher er eine neue Szene hat, umso besser kann er performen. Nur das Problem war, ich habe ihm keine neue Szene gegeben und die Regisseurin auch nicht, sondern es war eine Schauspielkollegin, die dachte, ich schreibe einfach mal so auf gut Wilder die Szene ein bisschen um und hat gesagt, ja, hier ist die neue Szene, lerne ich mal bitte so, und hat so getan, als wenn das quasi von der Produktion so vorgegeben wäre. Und dem war einfach nicht so. Und es ist einfach, das ist also eine, und das war eine, etablierte Schauspielerin.
Also eine Schauspielerin, nochmal ganz kurz zusammengefasst, die hat behauptet, dass diese Variante, die sie jetzt abliefern möchte, die tatsächliche für alle, die allgemeingültige ist.
Genau. Und die Und es war aber nicht der Fall. Sie hat aus Eigeninitiative die Szene für sich so umgeschrieben, wo sie dachte, das wäre jetzt für mich gut. Und da hast du halt ein Problem. Ne? Und du hast halt schon angedreht und hast auch schon ein paar Szenen im Kasten. Du kannst ja nicht sagen, so, geh nach Hause, ja. Sondern da stehen einfach 60 Leute am Set und es muss eigentlich gedreht werden. Du hast einen Drehrhythmus einzuhalten, ansonsten fliegt dir das ganze Projekt in die Ohren. Die letzte Arbeit von 5 Jahren, ciao, futsch. Ist ein No-Go. Also geht nicht. Und wir haben ja Leseproben gemacht. Ja. Dafür sind die Leseproben ja da. Wenn man Schauspieler, kann ich verstehen, dass vielleicht irgendwelche Bedenken, Umsetzung oder das Wort ist nicht geläufig. Redet da in den Leseproben, redet da mit dem Regisseur. Ja, weil auch oft jetzt, müssen wir ja mal weggehen jetzt von eigenen Projekten, oft ist es ja auch so, dass einfach da ein professioneller Drehbuchautor dahinter steht, ja, wo gesagt, der sagt so, da wird, ja, das ist vertraglich geregelt, da dürfen keine Veränderungen vorgenommen werden. Vielleicht einzelne Worte, aber oder die Produktion sagt, ey, ja, boah, was der Schauspieler, der spürt da ja viel tiefer hinein als ein Drehbuchautor. Im Sinne von, ein Drehbuchautor muss sich jetzt um 20, 50, 10 Rollen kümmern und du kümmerst dich ja nur um eine Rolle. Mhm. Du hast ja nachher einen viel tieferen Einblick als der Drehbuchautor selber, ironischerweise. Ja? Und da kommen vielleicht auch zu Recht Sachen ans Licht, die der Schauspieler entdeckt, die vielleicht nicht organisch sind. Oder vielleicht auch einen blinden Fleck vom Drehbuchautor aufdecken oder Drehbuchautor vielleicht nachher Danke sagt. Aber das muss dann mit den Drehbuchautoren und Regisseur halt kommuniziert werden, dass diese Änderungen auch rechtlich gesehen durchgeführt werden können.
Also, dass jetzt ein Schauspieler sagt, pass mal auf, ich schreibe jetzt meine Szene mal um, weil die finde ich irgendwie so cooler und dann ans Set geht und sagt, pass mal auf, das ist jetzt aber hier so mein Ding, das funktioniert natürlich nicht. Wie ist denn das? Weil ich bekomme ganz, ganz häufig die Fragen, ja, Dennis, die Szene, die du jetzt mir, kann ich die ein bisschen umdeuten, kann ich da, ja, dann sage ich immer, pass auf, erstmal würde ich es immer so lernen, wie es da steht, dass du es drauf hast, weil häufig, gerade bei Sendern, öffentlich-rechtlich und so weiter, ist es häufig so, dass sie darauf bestehen. Aber man kann natürlich immer in Kommunikation treten und sagen, hey, pass auf, könnte ich das eine oder andere Wort vielleicht ein bisschen umgangssprachlicher gestalten? Wie hast du das jetzt, oder Ilka und du, wie habt ihr das für euch gehandhabt?
Erstmal vorweg, als Tipp für jeden Schauspieler, das allererste, was ich tun würde, also dein Tipp, der ist richtig in meinen Augen, so wie auf dem Papier, dann bist du auf der sicheren Seite. Ich würde als allererstes immer den Regisseur anrufen und ihn fragen, wie willst du es haben? Weil ich lerne anders, wenn er sagt, ich will das Wort für Wort haben. Wenn ich sage, ja, ich kann das so Wort für Wort, so, dann habe ich die Hälfte meiner Miete getan, aber in der Hoffnung noch was machen zu können, dann weiß ich direkt, okay, der will das 1:1 da stehen haben, Punkt.
Ja.
Ja. Ich bereite mich darauf vor. Ja. Bei mir war es so, ich persönlich habe mich sehr an meinen Text gehalten, sogar sehr. Aber ich habe es ja auch geschrieben mit der Ilka zusammen. Aber an sich bin ich da eigentlich relativ offen drüber, dass ein Schauspieler mit mir ein Vorschlag macht, weil ich ja, und wenn dieser Vorschlag, das meine ich mit der Vision, ja, wenn dieser Vorschlag meiner Vision näher kommt als Filmemacher, sage ich doch, wow, danke.
Ja.
Deswegen habe ich dich engagiert. Wenn die aber weiter wegrückt, dann sage ich, nee, da halte ich mal lieber einen Text. Ja? Also ich denke, die Kunst des Schauspielers ist es, dass wenn du eine Textveränderung machen solltest, dass es mir gar nicht auffällt in der Probe, dass du an den Text geschraubt hast. Ja? Sondern ich gucke mir das an, oder halt in dem Fall die Regie, und sage so, ja, so wurde es geschrieben. Vielleicht hast du da in den Satz was umgestellt. Aber was ja da passiert ist, du darfst nicht den Inhalt umstellen. Ja?
Ja.
So, und dann bin ich schon ein Freund von Worten, dass es lieber organischer kommt, anstatt holprig und poltrig. Ne? Deswegen bin ich da eigentlich offen. Es gab aber zum Beispiel bei dir eine Sache. Du hättest, glaube ich, in dem Drehbuch jeden Satz umstellen können, wie du Bock gehabt hättest, nur eine Sache. Das war dieses mit den 5-Sterne-Restaurant. Weil manchmal haben Sätze so einen gewissen Rhythmus. Und das möchte ich dann auch so beibehalten.
Ja, ja, ja? Das ist alles Kommunikation dann
letztendlich. Genau.
Ne? Ja.
Ja.
Und was gab's noch? Also, wir hatten ja jetzt
dann gab's die Klassiker, ja, das ist ein männlicher Schauspieler, wir hatten eine sehr junge und attraktive Produktionsleitung, und der erste Handykontakt war einfach unter aller Sau.
Handykontakt?
Ja, über Handy, also hast du deine Startliste, ja, ja, wo du ja Nummern ziehen kannst, oder beziehungsweise Schauspieler hat er irgendwo da seinen Ansprechpartner oder Ansprechpartnerin. Wo dann halt der erste Kontakt war, wenn du willst, kannst du heute Abend auf im Hotelzimmer kommen und mich massieren. Das war wirklich, die hat es mir gezeigt. Und dann hast du da, bist auf einmal in so einer Produzentenfunktion, hast du auch einen halben Drehtag mit dem Kollegen Schnürschuh und ja, was machst du dann, ja? Und ich meine, die war sehr cool, ich habe mit ihr darüber gesprochen, die so, nee, wir kicken jetzt nicht raus, weil müssen wir auf einmal so und so viele Drehtage nachdrehen. Das ist einfach, ich weiß es nicht. Zumal auch der Altersunterschied, der war 20 Jahre, ja. Also es ist da nicht schön. Normalerweise müsstest du den rausschmeißen und das veröffentlichen, ja. So, aber dann bist du dann auch irgendwo dran mit Rufmord und keine Ahnung, hast du nicht gesehen und so, ne? Das war ein sehr, sehr unschönes Gefühl, was ich mir nicht habe nehmen lassen, mir den Typ halt vorzuknöpfen und mit denen auch ganz klar und offen und ehrlich drüber zu reden, dass es auch an dieser Stelle hier die letzte Zusammenarbeit war. Mhm. Ja? Ja, und dann gab es auch andere Situationen mit einem Schauspieler, der einfach respektlos war, seinen Kollegen gegenüber, wo der Kollege gesagt hat, Friedrich, wenn ich dich und Ilka hier nicht so schätzen würde, dann wäre ich jetzt hier aufgestanden gegangen. Dann war auch wieder so ein Fokus-Ding. Ja? Es ist einfach, muss man sagen, das persönliche Ego hat am Set nichts verloren. Einfach gar nichts verloren. So, was nicht heißen soll, dass ich meinen Respekt verlieren soll. Ja? Mhm. Also gewisse Sachen muss ich mir auch schon wahren. Aber ich spreche hier von Ego-Problemen. Nicht von, wenn der Regisseur mich irgendwo rumschubst oder schlecht behandelt, ja, dass ich dann da das über mich ergehen lassen soll. Bitte nicht falsch verstehen.
Ja.
Ja, sondern einfach wirklich das Ego zu Hause lassen. Ja, meine Rolle dient hier nur gerade. Das ist das Schöne im Englischen. Das heißt Supporting Actor.
Ja, aber ja. Ich finde das sehr spannend, was du sagst. Das sind immer wieder Dinge, die passieren tatsächlich. Ja, was du gerade beschrieben hast, da mit dieser übergriffigen Nachricht da, das ist natürlich super unprofessionell. Das sind einfach so gewisse Klischees, die sich tatsächlich auch wiederholen, die sich auch tatsächlich immer wiederholen. Ja, ich hatte vor kurzem, hatte ich von tatsächlich zwei Schauspielerinnen parallel, ja, eine Nachricht bekommen, hey Dennis, kennst du diesen Regisseur? Ich so, nee, kenne ich nicht. Und dann schickten die mir Screenshots, dass der diese Mädels per Instagram kontaktiert hat und gesagt hat, hey, ich finde dich interessant, lass doch mal telefonieren, schick mir mal ein paar Fotos, schick mir mal hier ein paar private Fotos, also so Selfies von dir, ja, und so. Und was hältst du von dem, fragten die. Ich so, ja, du, also erstmal finde ich das schon mal schwierig, die Kontaktaufnahme. Denn frag ihn doch bitte direkt, um was für ein Projekt handelt es sich konkret. Ja, weil er hat ihn direkt auch mit so einem Versprechen in ein Gespräch verwickeln wollte der. Ja, frag doch direkt, um was für ein konkretes Projekt handelt es sich. Und wenn es ein näheres Interesse gibt, verweis ihn bitte auf deine Agentur. Ja, auf die Agentin, damit es einen offiziellen Weg gibt. Und dann stellte sich heraus, dass wenn da konkretere Nachfragen kamen von den Mädels, er dann patzig wurde und dann mit Liebesentzug reagiert hat. Ja, so von wegen, ach so, ja, nee, ich hatte was für dich, aber wenn du so jetzt kommst und dann willst du anscheinend nicht und so weiter. Und fing er auch an, aber so psychische Spielchen zu treiben. Und das war nach einer gewissen Recherche auch gesehen, das war ein relativ bekannter Mann.
Ja, und, ja? Und gerade wenn es ein bekannter Regisseur ist, dann muss man auch einfach mal diese, sag ich mal, Naivität, Entschuldigung, wenn ich so hart sage, ja, also ich will es anders formulieren. Es ist äußerst naiv, so darauf zu reagieren, weil ich habe einen bekannten Regisseur und da gibt es einen Weg beim bekannten Regisseur. Ein bekannter Regisseur arbeitet immer mit einer Casting-Agentur zusammen.
Yes.
Da werden die Vorschläge hingeschickt. Und die Casting-Agentur kommt dann auf dich zu, auf einen professionellen Weg. Kein Regisseur der Welt, außer man kennt ihn und man ist mit ihm schon befreundet und dann weiß ich, ob das ein schlimmer Finger ist oder nicht. Ja? Der kann einen vielleicht anschreiben, aber dann sagt er auch, hier, guck mal, ey, das ist das neue Drehbuch, lies mal durch, deine Rolle erkennst du schon selbst. Das wäre, wie es läuft, ja? Aber ich kann jedem sicher gehen, einer, der wirklich einen Fuß in der Tür hat, im deutschen Film- und Fernsehsystem, der kommt nicht über Instagram auf dich zu. Es wird nicht passieren. Tut mir leid, dass ich das so knallhart sage. Was vielleicht passieren wird, ich will jetzt nicht Instagram schlecht reden, er sieht vielleicht irgendein Demo-Reel da. Ja? Oder ein Showreel oder keine Ahnung was. Aber da sind ja nur Ausschnitte zu sehen. Dann wird er deinen Namen in Google eintickern oder auf den bekannten Plattformen und alles von dir anschauen. Weil ein Regisseur, der ist ja nicht auf den Kopf gefallen, der weiß, ein Schauspieler präsentiert sich immer von seiner besten Seite. Er nimmt immer die goldenen Nuggets aus einem Film als ein Demoband raus. Und dann will er natürlich gucken, ah, wie sehen die anderen goldenen Nuggets aus, die nicht hier auf Instagram sind. So. Und dann ist es ja auch so, dass ein Regisseur nicht für die Besetzung, und das ist ganz wichtig, das muss man verstehen, der Regisseur ist nicht für die Besetzung verantwortlich. Sprich, wenn er solche Versprechungen macht und es handelt sich um ein ernstzunehmendes Projekt, kann das gar nicht funktionieren. Weil da gibt es die Redakteure. Ja? Sprich, beim Kinogeber ist es sogar auch der ich spreche einmal vom Geldgeber. Der Geldgeber sagt nachher zum Regisseur, die Vorschläge, die du gebracht hast, kann ich mit dealen. Nee, du musst dich nochmal auf die Suche machen. Ja? Das ist ja nachher in Dreier, also der Caster, der Regisseur und der Geldgeber, die drei sprechen ja nachher, wie besetzt wird. Und der Regisseur muss sogar teilweise um gewisse Rollen falschen. Ja? Dass er dann quasi der Redakteur sitzt und sagt so, nee, den will ich nicht haben, weil XY, A, mir gefällt sein Spiel nicht, B, mit denen kriege ich keine Quote hin, die ich erfüllen muss, den kennt keiner. Ja? Was es auch immer sein mag, ja, der Regisseur, ganz große, da ist es vielleicht so, die haben dann auch sehr großen Einfluss darauf, dass sie dann sagen, so, ich mache den Film, aber Regel Nummer eins, ich suche mir den Cast aus. Und dann muss der Geldgeber sagen, okay, der Regisseur ist ein Zugpferd, als Namen, funktioniert, mache ich. Ja? Und da muss man einfach als Schauspieler verstehen, dass über Instagram diese Anfragen, lasst es sein, Finger weg ist. Ich weiß, es klingt verlockend, man hat eine Chance, die ich mir durch die Finger gehen lasse, lasst bitte es sein. Und wenn dann immer, also wenn eine Anfrage kommt, ich will jetzt hier nicht die Ausnahme ausreden, aber wie du gesagt hast, Fotos findest du ja hier in meinem Profil, schickt einfach den Link von der professionellen Filmmakers, Cast Upload, Cast Forward, wo ihr auch immer seid, hier findest du alles über mich.
Immer den professionellen Weg. Und vor allem, was ich auch immer abrate, ist, sich mit dem privat zu treffen. Das muss einen offiziellen Werdegang mit sich bringen. Und wenn der dir schreibt, von wegen, hey, lass doch mal einen Kaffee trinken gehen oder kommst du vorbei, dann ist da Vorsicht geboten. Das ist einfach so.
Also, so wie du es sagst, würde ich auch vom privaten Treffen abraten. Sehr sogar. Außer ich habe das Drehbuch schon gelesen, ich habe ein Konzeptentwurf und ich merke, da ist schon was da. Ja. Dann kann man auch fragen, so wer ist noch mit im Board und so. Ja, dann kann ich mich ja mit den Schauspielern auch auch austauschen. Und es muss, also deswegen so abraten. Aber ich kann mich ja auch, also ich habe mich ja auch mit Schauspielern getroffen, ja. Aber ich hatte eine Pressemappe.
Ja.
Hier. Ich habe denen erklärt, woher kommt das Geld, wie ist das Team, ne? Und ich will mein Interesse und auch Ilkas Interesse war ja, da muss eine gewisse Augenhöhe da sein, kann ich mit denen überhaupt zusammenarbeiten? Ich kann ja einen super tollen Schauspieler haben, der wirklich bombastisch ist, aber wenn er einen anderen Kommunikationsweg pflegt als ich oder die Regisseurin, dann redet man den ganzen, redet man aneinander vorbei. Ne?
Ja.
So, und deswegen, wenn das alles gegeben ist, sage ich immer, ich muss auch sagen, also was ich, wenn ich dann teilweise höre, Hotelzimmer. Nein, niemals, niemals, egal wie seriös ein Projekt ist. Es gibt gewisse Orte, da triffst du dich einfach nicht. Aber ich kann mich doch in der Öffentlichkeit, ja, wenn es dann wirklich konkret ist, mich jemand in der Öffentlichkeit mit Kaffee treffen. Da bin ich in einem geschützten Raum.
So, Friedrich.
Yes.
Also du bist ja auch Filmemacher und hast jetzt quasi dein, oder mit Ilka zusammen, den Film abgedreht. Ihr habt die Post-Production auch schon beendet. Erzähl doch mal ein bisschen, was können die Leute jetzt erwarten von diesem Projekt?
Also erwarten sollen die gar nichts. Nein, es ist, Erwartungshaltung ist ein großes Thema, ja. Es ist immer noch ein Debütfilm, ein No-Budget-Film, auch wenn er uns viel Geld gekostet hat, ist es aber in Kategorie als No-Budget einzusehen. Aber unser Anspruch war, dass er nicht wie ein No-Budget-Film aussieht und auch wirklich von den Product Value mit unseren Filmen von der Fernsehindustrie mithalten kann. Und das würde ich behaupten, das haben wir definitiv geschafft. Also üblicherweise, wenn man dann so einen Film halt quasi fertiggestellt hat, geht man halt den üblichen Weg, dass ich den auf Filmfestivals einreiche. Und wir haben mittlerweile am 24.12. hatten wir tatsächlich unseren 9. Preis gewonnen, ja, für bestes Product Design. Das ist für uns unheimlich schön zu sehen, dass er so unterschiedliche Preise gewonnen hat, wie bestes Szenenbild, bester Composer, beste Kamera, aber auch beste weibliche Regie, best First-Time-Filmmaker, sogar den besten Trailer, also dass der wirklich in allen Bereichen Auszeichnungen erhalten hat und auch vor allen Dingen auf internationalen Festivals, nicht gerade in Deutschland, wo wirklich Produktionen dabei waren, die mehrere Millionen Euro Budget hatten, was wir nicht hatten, weil es wie gesagt ein No-Budget-Film ist. Und ich, was mich besonders freut, jeder, der an diesem Projekt teilgenommen hat, ja, dass auch wirklich internationale Filmemacher, die diese Filme bewerten, auch gesehen werden. Ja, weil man will ja als junger Schauspieler gesehen werden. Und ich als Produzent, oder hab ja die Leute gecastet und auch ein Versprechen gemacht. Und ich habe dieses Versprechen damit eingehalten. Ob jetzt danach einer besetzt wird, die Verantwortung liegt nicht bei mir. Ja. Und wir haben jetzt sogar, es war interessant, weil Ilka war ein bisschen traurig, die Regisseurin, so meinte, ja, ich hätte gerne auch das ein oder andere Festival in Deutschland gehabt. Und ich gesagt, wir haben einen nicht-deutschen Film gemacht. Du wunderst dich, dass wir auf nicht-deutschen Filmfestivals laufen? Merkst du selber. Nein, jetzt ohne das, natürlich hat man den Wunsch, im eigenen Land gesehen zu werden. Ja, es war bis jetzt ein Festival dabei, jetzt ist ein zweites dazugekommen, das ist das Snowdance in Essen. Da haben wir auch am 30.01.25 unsere Aufführung und das ist ein sehr, sehr gutes Filmfestival und dann läufst du auf einmal mit Tom Hardy in der Competition. Ja? Und die anderen Regisseure, das sind Regisseure, die schon teilweise für Oscars nominiert waren, ja, da sind richtige, so schön wie du das sagen würdest, Bretter dabei.
So. Sehr gut.
Und das ist natürlich, finde ich, das hat mich unheimlich gefreut, ja, dass du mit deinem ersten Film, den du gemacht hast, ja, so eine Bestätigung bekommst. Ja. Wir haben in Houston den Goldenen Preis für Best Crime Drama gewonnen. Und es wurden insgesamt 4.500 Filme eingereicht auf amerikanischem Boden mit einem deutschsprachigen Film, der nur deutsch untertitelt war. Das muss ich mal reinziehen. Also das freut einen natürlich ungemein.
Ja,
ja, und zudem haben wir gesagt, und das ist das,
ich hatte nie die, wäre nie auf die Idee gekommen, dass wir den Film mal verkaufen wollen. Also wo wir ihn gemacht haben. Ich habe wirklich nur daran gedacht, ich will diesen Film irgendwie fertig machen. Und ich will diesen Film selber sehen. Und jetzt haben wir den Film schon in 15 Ländern vermarktet und wird sogar in Arabisch synchronisiert. Also herzlichen Glückwunsch, kannst du dich im besten Fall mal auf Arabisch sehen.
Ja, Glückwunsch gebe ich mal zurück. Ich meine, das ist eine tolle Bestätigung für all die Mühe. Hast du schon Pläne für die Zukunft für dich? Auf was kann man sich freuen bei dir?
Also worüber ich mich jetzt erstmal freue, dem ganzen Team, Crew und Cast, die so lange auf den Film gewartet haben, eine Premiere zu feiern. Da war wirklich nicht auf die Kacke zu hauen, auf schön, wie man so auf gut Deutsch sagt.
Sehr gut.
Weil das haben die sich alle verdient. Ja, die haben sich da alle den Arsch aufgerissen. In erster Linie für sich natürlich. Weil ich sag mal, ich habe immer zu den Leuten gesagt, wenn ihr hier mitmacht, ihr macht es für euch, nicht für mich. Ansonsten könnte er verschwinden. Ja, das habe ich auch gespürt. Außer bei Ein Head of Department. Aber es ist egal, das ist eine andere Geschichte. Und ja, wie es halt so ist, wie geht's weiter, ist die spannende Frage. Und es ist bei mir nicht so, wo ich sage, ich hatte jetzt, da hatte ich jetzt diese eine Idee und da kommt nichts mehr. Ich sitze aktuell an vier verschiedenen Drehbüchern dran. Nur ich muss auch sagen, so wie ich es gemacht habe hier, möchte ich es nicht nochmal machen, nicht weil es nicht könnte. Nur man muss ja auch gucken, was will ich im Leben generell? Ja, beruflich gesehen, privat, sozial etc. pp. Und es ist so viel auf der Strecke geblieben im sozialen Raum und auch, sag ich mal, Familie, Lebenspartner, was da alles halt reinspielt. So kann ich das halt nicht nochmal machen, dann wäre ich unzufrieden auf vielleicht anderen Gebieten meines Lebens. Dennoch ergeben sich aber immer weiter Möglichkeiten, wie man was spinnen. Also ergeben sich immer weiter Möglichkeiten, wie es halt weitergehen kann. Und da habe ich auch ein paar Pläne, ja, die ich quasi nachgehe, weil ich habe jetzt einen Film in der Hinterhand, wo ich sagen kann, okay, rein qualitativ kriege ich das hin. Das ist hört sich jetzt vielleicht arrogant an. Also ich rede jetzt nicht über den Inhalt der Geschichte und ob mich das emotional berührt. Ja? Aber ich weiß, wie ich einen langen Film von A bis Z fertigstellen kann, der auf einer professionellen Ebene sich verkaufen lassen würde. Ja? Das kann ich. Und darauf möchte ich aufbauen. So. Und möchte auch weiter darauf aufbauen, mit Leuten zusammenzuarbeiten, die wirklich aus den richtigen Motivationen drehen wollen.
Mhm. Dieser eine Punkt, wenn jetzt zum Beispiel Schauspieler sich bei dir bewerben, nehmen wir an, du schreibst dein Projekt aus. Es schreiben Schauspieler, hey, ich würde gerne mitspielen, hier ist mein Link zu Filmmakers. Wie filterst du für dich die richtigen Menschen raus? Also was ist für dich professionell?
Also ich filter die richtigen Menschen schon raus und auch nicht nur ich, also Ilka vor allen Dingen, ja, sie als Regisseurin. Schauspieler müssen sich bewusst sein, dass Regisseure so viel Arbeit haben, ja, dass eine zweite E-Mail ist Stress. Eine dritte E-Mail ist, du bist raus.
Es ist wirklich so
ja.
Platt, wie du es gerade sagst?
Ja, es ist so platt. Wir hatten 125 Motive, 50 Schauspieler. Alle Motive wollen besichtigt werden. Einmal mit einem Kameramann, mit einem Szenenbildner. Bei uns im Projekt waren 700 Leute beteiligt. Die Regie muss sich mit allen 700 kommunizieren. Ja, du hast ja dann Regieassistenten, die um die Komparsen kümmert, aber trotzdem, du hast am Tag wirklich mit 70 Leuten zu reden und Anweisungen zu geben. Und im Vorfeld hast du das auch schon. Und wenn du dann einen Schauspieler hast, der schon dreimal schreibt, der schau mal nochmal an oder hier, aber ich könnte ja auch das noch oder jenes, dann passiert psychologisch Folgendes. Moment mal, der Schauspieler braucht sehr viel Betreuung. Auch am Set. Und dann wird er mir dreimal dieselbe Frage stellen wegen sonst irgendwas. Und es hat sich herausgestellt, bei 50 Schauspielern, die am wenigsten genervt haben, das waren die auch nachher die beste Performance hatte. Mhm.
Ja? Ich verstehe genau, was du meinst.
Die am meisten Aufmerksamkeit brauchen oder auch am Anfang am meisten, wo du gesagt hast, ja, okay, der spielt schon gut, ja, den besetzen wir. Hat aber ein Set einfach abgenervt und Energie gekostet und dann wird nachher deine eigene Leistung schlechter, gerade bei der Regie.
Ich verstehe, wo du hin willst. Jetzt müssen wir natürlich auch sagen, es gibt ja immer wieder Fälle, wie du zum Beispiel, wir hatten vorhin über das Thema gesprochen, Textänderungen etc. Ne? Das muss in irgendeiner Form kommuniziert werden. Jetzt ist die Frage, okay, wann beginnt ein Schauspieler zu nerven und wann ist es ein konstruktiver Austausch? Sind es vielleicht oft auch die falschen Ansprechpartner, die man nervt? Oder das ist jetzt immer die Frage für mich.
Also erstmal, jetzt geht's, war ja noch die Frage vor der Rollenbesetzung, ja?
Genau.
Ich habe eine Chance, wenn ich ein Projekt sehe, sag ich mal, ein offenes Casting. Entweder ich kann da hingehen oder ich habe eine Chance, eine E-Mail zu schreiben. Und dann muss ich gucken, was für ein Projekt ist das? Wie schreibe ich meine E-Mail? Und da brauche ich nicht so, hey, ich bin Schauspieler und sowieso. Natürlich bist du Schauspieler, sonst wirst du mir ja nicht schreiben. Erzähl mir etwas, das, was ich noch nicht weiß. Und jetzt nicht, dass gerade deine Oma gestorben ist oder sonst irgendwas, das interessiert mich nicht. Mich interessiert nur, was muss ich über dich wissen, dass du mir bei meiner Vision den Film zu unterstützen helfen kannst.
Also möglichst on point, kein Palaver, keine unnötigen Komplikationen.
Ja. Bums. Genau. Feierabend.
Okay.
Also Feierabend, wirklich.
Wie ist denn das für dich, wenn du jetzt...
Weniger ist mehr, da.
Okay, weniger ist mehr, damit ja. Kann man was anfangen. Wie ist denn das, wenn du jetzt auch Filmmaker bist und jemand hat kein Demoband? Ist das für dich ein Ausschluss?
Ja.
Okay. Also aber, Demoband ist super essentiell.
Ja, also das ist ein Ausschluss. Tut mir leid, also ich kann noch nichts beurteilen, was ich nicht kenne. Also beurteilen ist eigentlich weg vom Beurteilen. Aber ich weiß doch gar nicht, wer du bist. Mhm. Und dann muss ich auch ganz ehrlich sein, About Me Video brauche ich nicht.
Brauchst du das für dich nicht?
Nein, auf gar keinen Fall. Mhm. Das interessiert mich, was der privat macht. Mhm. Ja, könnte vielleicht interessant sein, wenn ich jetzt, sag ich mal, ich habe eine Szene, wo ein Eiskunstläufer ist und er kann Eiskunst laufen. Aber das meine ich ja, wenn ich eine E-Mail schreibe, ja, mhm. Ich lese mir etwas über das Projekt durch und da geht es um eine Eiskunstläuferin, dann schreib das bitte rein. Ich bin Eiskunstläuferin und bin Schauspielerin. Das ist geil.
Ja.
Danke.
Ja.
Ja, aber schreib nicht rein, wenn ich Eiskunstläuferin bin, wenn ich jetzt im Westen nichts Neues drehe. Mhm. Ja, also
okay.
Spiel ja, nicht meine Zeit.
Okay, das heißt vielleicht auch ein bisschen die Dinge, die man wirklich gut kann, Skills wie Eiskunstlaufen, Kampfsport, whatever, das auch einfach auch zu kommunizieren und auch vielleicht sogar zu zeigen. Ne?
Ja, aber so zu zeigen, dass es filmisch gesehen Sinn macht.
Mhm.
Ja?
Sprich, projektabhängig.
Genau.
Fall.
Weil das, der Rest steht ja in deiner Vita.
Mhm.
Ja? Der steht ja in deiner Vita. Und mich interessiert es nicht, oder was heißt mich, es interessiert kein Regisseur, ob der jetzt Karate kann, wenn ich jetzt eine Daily Soap besetze.
Mhm.
Doof gesagt. Ja? Schön, dass du Körperbeherrschung hast. Das lese ich daraus.
Mhm.
Hoffentlich. Ne? Aber im Grunde genommen, das meine ich, wie kann ich in Erinnerung bleiben, ohne zu nerven? Das ist die Kunst eines Schauspielers. Ja.
Das ist halt wirklich ein ganz entscheidender Punkt. Weil guck mal, was ich zum Beispiel immer merke auf Social Media beispielsweise, ne? Das Feld, wo wirklich am wenigsten ausgeschöpft wird aus meiner Perspektive von den Schauspielern, das überhaupt nicht nutzen. Ja? Da habe ich eine Person bei mir in meinem Umfeld, eine Schauspielerin, eine ganz junge, die geht halt heftig dickst heraus. Die postet ohne Ende ihre Demoband-Szenen, Vorstellungsvideos, neue Fotos. Und ja, das, was du sagst, schimmert so ein bisschen durch. So, ist ein bisschen drüber. Aber was ich halt merke ist, jeder kennt sie. Weißt du, was ich meine? Jeder kennt sie.
Weißt arbeitet ja? sie?
Immer wieder mal.
Sehr gut.
Na? Weißt du, was ich meine? Also
aber das ist ja auch ein indirektes Nerven. Also, wie gesagt, ich will das nicht schlecht reden. Mhm. Ja? Ich weiß auch nicht, ob das so gut ist. Mhm. Einfach, ich nehme das wertungsfrei hin.
Mhm.
Aber, und das meine ich mit indirekten Nerven, ich muss es mir ja nicht anschauen.
Das ist ein Unterschied ja? natürlich. Ne? Ja, klar.
Weil, angenommen, ich folge dieser Person, kann ich mir entscheiden, schaue ich es mir an oder nicht.
Genau.
Ja? So, aber was sie ja durchmacht, ist, sie bleibt in Erinnerung. So, und das ist ihr gutes Recht und das sollte man auch tun, in Erinnerung bleiben. Und das meine ich ja. Wie bleibe ich in Erinnerung? Wie mache ich auf mich aufmerksam, ohne den Casting Director, ohne den Regisseur zu nerven? Und dann ist auch die Frage, wie sorge ich dafür, dass sie auch weiterhin meine Stories oder meinen Instagram-Feed anschauen? Wenn ich da jetzt schlechten Content produziere, dann weiß ich, da klicke ich nicht mehr drauf. Oder ich swipe durch. Und da gibt es kein Geheimrezept für. Es muss mir liegen, ja, dass ich mich in meinem Feld, das meine ich am Anfang, es gibt nicht diesen einen Weg. Und deswegen bin ich auch kein Fan, dass ich sage, du musst posten. Mhm. Du musst Casting-E-Mails schreiben. Zumal wenn du einen Agent hast, dann soll der das erledigen. Bin ich ganz ehrlich. Weil wenn der Agent schreibt und du dann noch schreibst, also man muss sich einfach mal in die Lage eines Casting-Direktors versetzen. Ich bin bei einer Schauspielagentur und der Agent schreibt mich, neues Demoband ist online. Das ist immer gut, ja, so eine E-Mail zu schreiben. Jetzt schreibe ich eine Woche später als Schauspieler Friedrich, ja, neues Demoband ist online. Wenn ich Casting-Direktor wäre, denke ich mal, sind die doof? Redet der Agent nicht mit seinem Schauspieler?
Das ist leider oft der Fall.
Es ist oft der Fall und es ist tödlich.
Ja, aber es ist wirklich so.
Es ist der Casting-Direktor, der hat Rollen, Drehbücher zu lesen und zu kommunizieren und nicht den ganzen Tag irgendwelche bescheuerten Schauspieler-E-Mails zu lesen. Und da darf man auch kreativ sein, finde ich, bei E-Mails an Casting-Director, dass ich nicht den 0815-Scheiß schreibe. Ja, lass dir was einfallen.
Hast du da irgendwas für dich, wo du sagst, das könnte man mal bringen?
Ja, ich denke, es ist immer auf die folgende Situation abhängig, ja, was ich gerade überhaupt zu bieten habe. Also, angenommen, ich habe jetzt, ich gehe mal ins Extreme, ja, weil reduzieren kann man immer. Ich spiele in einem Film mit, wo mich der Blitz vom Scheißen getroffen hat. Da kann ich Ihnen im Betreff schreiben, da hat mich der Blitz vom Scheißen getroffen. Und dann kommt lieber Casting-Direktor oder Direktorin XY, hier heute Abend 22.15 Uhr habe ich in folgenden Film mitgespielt und ist nicht so gut gelaufen für mich.
Also so ein Pitch, so ein bisschen so Aufmerksamkeit erregen.
Ein Unique-Pitch in Erinnerung bleiben, auch ein bisschen Humor. So ein Casting-Director muss man, also wirklich, versetzt doch, und du bist Schauspieler. Ja, du musst dich in die Lage eines anderen versetzen, sonst bist du ein bisschen falsch. Ja. Sonst bist du einfach falsch. Mhm. Du sitzt den ganzen Tag am PC, hast mit schreibst mit Regisseuren, mit irgendwelchen Fernsehsender, es geht um Besetzung, ja. So ist alles trocken. Und dann schreiben noch irgendwie 40 Schauspieler, hallo, ich bin Schauspieler, 28 Jahre alt, hier sind meine neuen Schauspielfotos. So, er muss da langweilig für den sein. Und jetzt kommt auf einmal so eine E-Mail dazwischen, so, was erzählt er dann abends seiner Frau oder ihrem Mann? Ist da so ein Schauspieler dabei? Ey, der geschrieben, betreffst, er soll mich da bis beim Scheißen treffen. Dann gehe ich da drauf und dann so, 22.15 Uhr spielt er wohl eine Rolle, wo ihn der Blitz beim Scheißen trifft. Und sagt die Frau, ja, da würde ich gerne sehen.
Ja.
So, meine ich, ja. Also, wie bleibe ich in Erinnerung? Und ich meine, eins weiß man, mit Humor ist noch nie jemand auf die Fresse gefallen. Das klappt beim Dating. Humor, ja.
Leichtigkeit.
Leichtigkeit, es klappt bei Freunden. Und ich weiß auch so, der hat keinen Stock im Arsch. Ja, der Typ, ich kann mit denen auf Augenhöhe einfach reden. Humor ist immer man sagt ja nicht umsonst, der Icebreaker. Der Icebreaker basiert eigentlich immer auf Humor.
Ja.
Wenn es so eine kleine humoristische Geste ist. Ja.
Ja,
Humor ist der Weg zum Herzen.
Ja. So. Ja, sehr spannend. Sehr spannend. Aber was ich natürlich auch mal sehr, muss man natürlich auch ehrlich sagen, ne? Dass wir mit unterschiedlichen Menschen sprechen, dass jeder auch so ein bisschen auch so einen eigenen Geschmack hat oder auch eigene Ansätze oder auch irgendwie eine andere Art von Vorliebe, wie man mit ihm Kontakt aufnimmt, ob es eine Casting-Agentin ist, Filmemacher. Das ist halt, wie du selber schon auch gesagt hast, es gibt ja leider kein allgemeines Patentrezept, wie man allgemein es jedem recht macht. Das ist ja so das Thema, ne?
Ja, aber es gibt auch allgemein Leute, die allgemein besser ankommen bei der Allgemeinheit.
Ja, es gibt
also,
natürlich
einen gewissen Querschnitt
im Verhalten, was immer besser ankommt. Natürlich,
es kann ja nicht sein, dass ein Leonardo DiCaprio und Brad Pitt irgendwie immer sympathisch in den Rollen rüberkommen, immer irgendwie tolle Rollen spielen, weil da kann ich auch sagen, in Hollywood gibt es da so tolle andere Schauspieler, die ich auch besetzen könnte, aber nein. Die fucken halt nicht ab. Oder haben halt einen Weg gefunden, authentisch irgendwie durchs Leben zu gehen.
Authentisch ist
das. Authentisch, das meine ich. Es muss zu dir passen.
Ja.
Ja? Deswegen sage ich aber, dieses Blitzbeispiel, was ich da gerade gebracht habe, so, wenn das nicht zu mir passt, sollte ich es nicht tun. Aber ich sollte niemals 0815 machen.
Ja. Also diese standardisierten niemals, Dinge.
Genau, und deswegen kann ich auch schlecht sagen, bitte schreib eine E-Mail so. Bitte verhalte dich so, dass du eine Rolle bekommst. Sondern das meine ich, ich muss mich selber so gut kennen, und das sollte man auch als Schauspieler, ja, dass ich weiß, wie funktioniere ich am besten. Und das ist auch im E-Mail-Verkehr, auch mit dem persönlichen Umgang. Ich muss so viel verdammt nochmal über mich wissen als Schauspieler, da müsste das eigentlich im Endeffekt leicht fallen.
Ja.
Ja?
Ja. So. Ja, den Zugang hat natürlich nicht jeder zu sich, aber dann muss man.
Aber dann bin ich doch falsch. Sorry.
Ist richtig, aber spätestens dann muss man es halt auch lernen.
Oder so, ja klar. Ja. Nein, ja. Also dann sollte ich, Entschuldigung, das ist nicht falsch, aber dann sollte ich die Motivation haben, dafür was zu tun.
Ja, absolut. Ja? Absolut. Weil wenn du dich nicht kennst, wer soll es sonst tun?
Richtig.
Das ist schon
und wichtig. Und wie soll ein anderer dich kennenlernen und noch besetzen sollen, wenn du dich verstellst?
Ja. Ja.
Ja?
Aber dieser Prozess, der sollte natürlich eigentlich auch schon in der Schauspielschule stattfinden. Oder wenn man ein Quereinsteiger ist, natürlich, dann muss man das eben sich anhalten. Ne? Das ist
nämlich ja.
Was würdest du eigentlich sagen, Friedrich, wenn du jetzt mal ganz von vorne anfangen würdest? Ja? Jetzt unabhängig davon, ob man auf eine Schauspielschule geht oder ob man Quereinsteiger ist. Welchen Tipp würdest du dir selber nochmal geben, bevor du startest?
Ich würde mir eigentlich nur einen Tipp geben. Was ist eine Hero-Geschichte?
Eine Hero-Geschichte?
Ja. Es gibt keine Hero-Geschichte, wo der Protagonist keine Probleme hatte. Und deswegen auf mich hätte ich mir einfach nur das so, Friedrich, du wirst auf sehr viele Probleme treffen, auf sehr viele Hürden, die du überwinden musst und dich auch noch weiter Hürden überwinden musst im Leben. Und nur dann kannst du nachher auf dich selber schauen und sagen, ja, cool. Und das ist immer für viele so frustrierend, weil die dann auf einmal nicht wissen, wie gehe ich es an oder es geht ja gar nicht irgendwie oder es wird mir schlecht geredet. Das ist also jede heldenhafte Geschichte, da war der Held in einer tiefen Tal.
Ja.
Und da muss man rauskommen und durch. Und dann kommt wieder die Sonne. Ja? Weil wenn alles geradlinig verläuft, dann ist das Leben doch unfassbar langweilig.
Es ist echt so.
Oder? Es wird auch unfassbar langweilig. Ja. Also,
und es gibt eben keine Abkürzungen. Ne? Das hat, man vorhin privat darüber gesprochen. Wir leben in einer Zeit, wo jeder unbedingt kurze, einfache Wege gehen möchte, den Weg des geringsten Widerstandes, so dieses schnell, erfolgreich, reich werden. Und das gibt es einfach nicht in der Form, in der Regel.
Gibt es so nicht. Es kann sein, dass es so gegeben hat, aber wir wollen ja realistisch bleiben. Ja? So.
Also harte Arbeit ist einfach wichtig.
Es ist wichtig für einen selbst, fürs eigene Wohlbefinden. Weil wenn ich dir jetzt 1 Million Euro gebe, bist du finanziell abgesichert, aber ist dein Selbstwert, also wenn du jetzt sterben würdest, da, dass ich sage, boah, ich bin stolz auf mich, dass mir jemand 1 Million Euro geschenkt hat? Ich weiß es nicht. Ich wäre es, glaube ich, nicht. Ja, sondern das meine ich ja, dieses Why. Und wenn ich im Tun eine Zufriedenheit da ist, dann weiß ich, ich bin am richtigen Ort. Und ich bin nicht da am Ort, weil wegen dem Geld hier bin. Und das ist, meine ich, mit Drehbuchschreiben. Ja? Jeder Drehbuchautor weiß das. Ein Drehbuch für eine Figur, es am langweiligsten ist, wenn Geld die Motivation ist. Schaut euch Filme an, wo der Protagonist wegen Geld handelt. Es hat keine Tiefe, es ist einfach langweilig. Und wenn ich was wegen Geld mache, ist es langweilig. Ich habe keine Erfüllung damit.
Das heißt, du möchtest sagen, dass der Schauspieler also erstmal sein Warum finden muss, die ehrliche Motivation und das Geld oder Ruhm jetzt nicht die langlebigste Motivation sein kann.
Ich kann die Frage ja auch anders stellen, ja? Warum willst du reich werden? Weil selbst angenommen, wir reden jetzt mal nicht über Schauspiel, sondern ich kann ja auch in ein Unternehmen eintreten und sagen, warum will ich überhaupt reich werden? Übrigens, ich bin der Meinung, jeder sollte seine Millionen im Leben machen, ja? Ich sage auch später, warum. In Deutschland ist es ja so, dass Geld ja negativ behaftet ist, sehe ich anders. Ja, man soll keine Leute über den Tisch ziehen, aber man soll schon Geld machen. Da bin ich der Meinung. So, aber auch da ist die Frage, warum brauche ich das Geld? Was will ich mit dem Geld anstellen? Ja, ich sage dir, warum ich reich werde, damit ich im besten Fall noch mehr Filme drehen kann. Ja, so. Das ist, und immer wenn man sich, egal im Leben, die Frage stellt, warum will ich überhaupt viel Geld besitzen und das nur heißt, ich will einen fetten Lamborghini fahren, ja, dann machst du deine Mille, dann fährst du den Lamborghini, aber was ist dann, Kollege? Dann ist ja da gar nichts. Mhm. Also deswegen meine ich, das Why ist das Wichtigste. Und jetzt noch ein Tipp,
oder ist vielleicht der Tipp für junge Schauspieler oder generell im Leben, ja, das ist auch wieder das Warum. Ihr müsst euch die Frage stellen, warum erzähle ich euch das alles? Was habe ich davon? Das ist auch bei den Eltern, ja. Und dann hat man ein Verständnis füreinander. Das ist fürs Schauspiel auch extrem wichtig. Warum versucht mir jemand was einzureden als Dozent? Warum versucht mir jemand was auszureden? Warum versucht mir meine Mutter was einzureden? Warum macht das mein Partner und immer? Warum? Und was hat er davon oder warum erzählt er dir das? Und dann kommt man vielleicht ganz schnell auch auf andere Antworten.
Ehrlich gesagt nicht. In diesem Punkt habe ich es nicht verstanden, ehrlich gesagt.
Also jetzt, ich gehe jetzt hin und sag so, ja, hör mal, Dennis. Warum machst du nur das? Also es ist, nee, nicht warum, sondern ich sagte so, es ist, ich bin jetzt mal dein Vater. Ach Dennis, du warst schon immer ein Tagträumer, hier Schauspiel, das ist doch, ach, das ist brotlose Kunst so. Guck mal, wenn ich mich so anschaue, ja, du bist so ein gestandener Mann, du könntest irgendwo in einer Führungsposition arbeiten, jetzt einen guten Lebensunterhalt, da könntest du ein stolzer Familienvater sein, so, auf dich so zu reduzieren. Jetzt müsstest du dir die Frage stellen, das meine ich damit, warum erzähle ich jetzt als ein potenzieller Vater dir diese Worte? Was hat dein Vater davon, dass er dir das erzählt? Antwort könnte sein, okay, ich will mein Kind beschützen. Antwort könnte sein, boah, wir denken, der Nachbar von deinem Vater, dass sein Kind sowas macht. Ja, das sind dann ganz viele Fragen, dieses wirklich tiefgründige Fragen. Warum erzählt mir einer was? Warum versucht mir dieser Dozent das zu sagen, ja, hier, deine Introvertiertheit, da müssen wir dran schrauben. Vielleicht wurde er selber mal kritisiert. Du bist so introvertiert, wenn du das nicht machst, dann kommst du nicht weit. Das meine ich als junger Schauspieler, hätte ich da ein bisschen mehr drauf geguckt, dann hätte ich mich besser beschützen können.
Hast du da auch so eine Situation vielleicht mal so ein bisschen verbildlicht, also ein bisschen zur Veranschaulichung, wenn du sagst, du hättest dich gerne als junger Schauspieler lieber selber mehr schützen können. Was für eine Situation hast du da vor Augen? Gibt es eine Situation?
Ja, ich habe mich mit meinem Schauspielschulleiter fast geprügelt. Ich wollte ihn auf die Schnauze hauen, er ist aber rückwärts vom Stuhl gefallen, somit habe ich ihn nicht getroffen. Und danach war ein Loch in der Schauspieltür drin. Und danach, witzigerweise, hatten wir ein bombastisches Verhältnis. Wirklich bombastisch. Weil dann war einmal dieser Bann gebrochen, worum es hier wirklich geht. Ja? Er hat halt, ist natürlich rührt man in den Emotionen und vielleicht auch so ein paar Vergangenheitsthemen rum in der Schauspielschule. Man muss ja seinen Emotionen Herr werden. Also, da muss man natürlich auch vielleicht mal an eine Grenze gehen. Ich sage nicht, dass es muss, es kann aber passieren. So, und ich war ja auch nicht böse darüber, aber in dem Moment, ja, da war für mich ein Respektlevel überschritten. Und ich wusste mir nicht zu helfen. Und heute wird mir das nie wieder passieren, dass ich da mich so, ich sag mal, provozieren lasse. Und da, das meine ich, hätte ich da mit diesen Fragen, warum versucht er mich gerade hinterm Ofen hervorzulocken, um mich so hart zu provozieren? Was will er mir eigentlich sagen? Und hätte ich dieses Tool schon gehabt, dann hätte ich das einordnen können und hätte, ich rede hier von, dann bekommst du eine emotionale Erwachsenheit. Das heißt nicht, dass ich keine Emotionen, ich brauche ja als Schauspieler Emotionen. Ich muss sie spüren, aber die sollen mich nicht handlungsunfähig machen und dann nachher gegen mich arbeiten. Das ist das Entscheidende, sondern, okay, er will mich davor was beschützen. Ist vielleicht seine Intention. Er will vielleicht, dass ich besser werde und provoziert mich hier bewusst, dass ich aus etwas herauskomme. Und wenn ich das halt dann habe, dann kann ich auf gewisse Reaktionen einfach richtige für mich rausziehen.
Ja, Friedrich, wahnsinnig intensives Gespräch.
Ja.
Also ich muss sagen, ich finde das echt spannend, so wie ich deinen Werdegang betrachte. Und ich bin sehr gespannt, was alles noch auf uns zukommen wird. Ja, ich wünsche dir noch ganz, ganz viel Erfolg. Oder ich würde, ja, wenn ich sagen darf, uns ganz, ganz viel Erfolg.
Ich bitte drum. Film ist gemeinsame Sache.
Ne, ich habe natürlich nur einen relativ kleinen Teil übernommen, aber es hat mir auch trotzdem eine Freude dabei, sein zu dürfen und bin wirklich gespannt, was noch auf uns zukommen wird. Und
ich hoffe, du bist beim nächsten Mal auch wieder dabei.
Ja, du.
Hängt jetzt davon ab, was du zu sehen bekommst.
Ja, mir ist es auf jeden Fall eine Ehre und ich freue mich auf alles, was kommt, mein Lieber. Und ich wünsche dir, ich wünsche auch Ilka, euch beiden viel, viel Erfolg mit allem, was ihr tut.
Ja, danke schön.
Viel Herzblut
ja.
Und Kraft und viel, viel Erfolg.
Danke. Ne? Euch allen da draußen auch an. Ciao, ciao.
Ciao zusammen.